Wollen wir dann jetzt einen Podcast aufnehmen?
Hey, ja klar, hatten wir doch gesagt. Ich dachte, wir reden über kooperative Brettspiele.
Alles klar, dann hier ist das Koop-Kartell.
Gut, Lars.
Gute Kai. Wir haben auf unserem Discord so ein paar Fragen gehabt zu Brettspieltischen, da gab es Überlegungen, worauf muss man achten, wenn man sie sich kauft und so weiter. Und wir haben natürlich unser Ohr ganz nah an unserer Community und haben uns gedacht, dann laden wir heute mal einen ganz speziellen Gast ein. Auch für uns ein sehr interessantes Interview, weil Kai, ich glaube, du stehst auch so ein bisschen in der Überlegung, dich damit zu beschäftigen. Und ja, unser heutiger Gast ist der Adrian Küter. Und vielleicht mal ganz kurz, so wie wir es auch in unserem Interview mit Robin gemacht haben, so ein bisschen dieser Lebenslauf oder der Werdegang. Der Adrian, der stammt aus mehr oder weniger einer Tischler-Tradition. Also seit über 100 Jahren ist die Familie Küter ja im Bereich Tischler, Messebau, Innenausstattung, ja, ein durchaus bekannter Name und hat sich da auch sehr groß entwickelt. Und der Adrian hat aber auch so diese BWL-Seite. Er hat Wirtschaft studiert, hat eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht und hat dann auch in dieser Unternehmensleitung gearbeitet. Und im Jahr 2018, da hat er sich überlegt, ich bin ja auch ein ganz, ja, großer Brettspieler und was fehlt mir so in meinem Leben? Und hat dann die Firma Hühne Brettspieltische gegründet. Und das lief dann über einen Kickstarter, aber da werden wir gleich noch drüber reden. Und ich würde da sagen, damit begrüße ich dich erstmal hier bei uns im Podcast. Hallo Adrian.
Ja, ich sag mal Moin, wie man bei uns im Emsland sagt. Ja, also erstmal danke für die Einladung. Und wie gesagt, auch danke für die kurze Einführung. Ja, genau wie du das gerade richtig erkannt hast, ich bin hier Teil von einem, ja, wenn du das so nennen möchtest, traditionellen Familienunternehmen. Ja, uns gibt's hier schon ein bisschen länger. Und ich habe halt eigentlich nur meine beiden Leidenschaften dann irgendwann mal zusammengeführt. Also quasi meine private Hobby-Brettspielleidenschaft, die ich seit Kindheit immer schon betrieben habe, halt mit dem beruflichen Hintergrund verbunden. Genau wie du gerade richtig gesagt hast, wir haben hier im Hintergrund eine größere Tischlerei. Das ist irgendwo an der Schwelle zu einem Industriebetrieb. Wir sind hier ungefähr 100 Leute. Da bin ich halt Teil oder Führungskraft hier in dem Familienunternehmen. Ja, wir sind hier aber insgesamt 5 mit dem Nachnamen.
Wow. Und ihr alle arbeitet in der Firma?
Genau, ich bin hier quasi, ja, in einer Führungsrolle bin ich hier, ne? Und da müsst ihr, Hühne ist quasi sozusagen ein Vertriebskanal von dem ganzen großen Apparat hier. Also das Hauptunternehmen ist eine Tischlerei. Normalerweise sind wir nur im gewerblichen Innenausbau. Also wir machen Innenausbau für Hotels, für Krankenhäuser, für Objektausbau und so weiter. Ja, also Hühne ist quasi, da ich ja da vorrangig Privatkunden bediene, ist ein ganz anderer Kanal in dem Sinne. Ja, aber die Welten haben so zueinander gefunden, sind aber unterschiedliche oder unabhängige Firmen. Und wie genau gerade schon gesagt hat, ich bin dann irgendwann 2018 angefangen, fast 10 Jahre schon her, ne, wenn man das so überlegt, wie die Zeit vergeht. Aber gut, da können wir auch gerne gleich nochmal drüber sprechen. Habe ich halt 2018 angefangen, wie gesagt. Bei uns könnt ihr euch vorstellen, in so einem Betrieb einen Tisch bauen ist keine große Kunst. Das machen wir so nebenbei mal eben mit als Muster so ungefähr. Und dann haben wir halt einfach angefangen. Ich und mein Bruder, wir waren auch früher schon viel im Bereich Brettspiele. Wir haben alle, glaube ich, mal irgendwann ungefähr in unserem Alter mal angefangen mit HeroQuest. Wir haben Rollenspiele gespielt in der Jugend und so weiter und so fort. Ja, und dann, wie gesagt, haben wir mal einfach selber gesagt, wir wollen eigentlich mal, oder wir haben Bock auf einen, sagen wir mal, selber einen guten Brettspieltisch in einer trotzdem soliden Tischlerqualität. Und daraus ist diese Idee entstanden, dass wir das zusammengeführt haben. Um das eben zu Ende zu führen, also diese Tische, die ich als Hühne in dieser Marke verkaufe, die werden auch wirklich hier bei uns im Emsland im Familienbetrieb gebaut und auch wirklich hier komplett quasi konstruiert, gebaut und dann auch über Hühne dann halt vertrieben. Ja, nach ganz Europa mittlerweile.
Ja, mega spannend. Ja, ich denke zu dem Thema Nachhaltigkeit und Produktion, wie ihr das so macht, da haben wir auf jeden Fall noch ein paar Fragen zu mitgebracht für später. Würdest du denn sagen, dass es Hühne ohne die andere Firma im Hintergrund geben würde?
Also wie gesagt, das ist schwierig aus meiner Position zu beantworten, weil es war ja alles da. Also sagen wir mal, dieser ganze Produktionshintergrund, auch die ganze Erfahrung in der Konstruktion, die technische Zeichnung, all diese Themen, die waren ja im Hintergrund gegeben. Ja, und auch was wir zum Beispiel in dem Hauptbetrieb gut können, ist halt eine abgerahmte Serienproduktion. Wir fahren hier mittelgroße Serien von mehreren hundert Stückzahlen, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Ja, also das kennen wir gut. Ne? Und so habe ich dann die Hühne-Idee dann quasi erstmalig entwickelt. Am Anfang haben wir, wie eben schon gesagt wurde, dann mit einem Kickstarter begonnen, der auch damals sehr erfolgreich war, der auch richtig stressig war. Ne? Also da kann ich auch gerne mal ausführlich zu erzählen. Das muss ich nicht unbedingt zu oft haben im Leben. Also das war eine harte Nummer. Aber gut, das hat sich dann so entwickelt und wir sind mittlerweile so weit gekommen, dass wir quasi ein abgerahmtes, ja, Produkt haben, so ähnlich wie ihr das kennt von IKEA. Ja, also wenn bei uns eine Bestellung eingeht, dann ziehen wir eigentlich fertig vorproduzierte Tische und vorverpackte Kartons aus dem Regal und können die, also wir hatten gestern zum Beispiel eine Bestellung von einem Tisch, die ist wirklich heute Morgen rausgegangen. Das heißt, wir können innerhalb, wir schreiben jetzt selber im Marketing, schreiben wir gerade innerhalb von 2 Wochen, also wirklich kurzfristig können wir reagieren. Wenn es um Sonderausstattung geht, wie zum Beispiel LED-Fräsung oder so, dann müssen wir ein bisschen länger oder brauchen wir etwas länger, aber grundsätzlich ist das so unsere Idee, dass wir halt das Ganze so in ein quasi Format gepackt haben, dass wir sozusagen immer liefern können und auch schnell liefern können. Weil das, finde ich, fehlte so ein bisschen in diesem sehr speziellen Segment. Ne? So, es gibt wunderschöne Massivholztische bei den Mitbewerbern, die ich auch so aus Tischlersicht, sagen wir mal, auch wirklich wunderschön empfinde. Ne? Nur die Wartezeit fand ich immer halt viel zu lang. Wenn du dann, du hast Bock auf einen guten Brettspieltisch, dann ein halbes Jahr warten, fand ich mal persönlich zu lang. Daher ist diese Idee dann gereift. Und was man dazu sagen muss, das Ganze funktioniert natürlich auch nur, wenn du quasi eine abgerahmte Welt hast, ne, wo wir irgendwo in einem Raster sind. Das heißt, wir haben zum Beispiel 5 fixe Größen, die wir auch nicht verändern in dem Sinne. Ne, das ist zum Beispiel bei Hühne die Besonderheit. Wir können wenig auf spezielle Kundenwünsche eingehen, in dem Sinne, dass wir die Maße verändern können oder sowas. Ja, wir bleiben immer in diesen 5 Größen, dann aber in einer Dekorauswahl, dann hast du eher die Auswahl zum Beispiel bei Tischbeinfarben oder Zubehör. Ja, das ist so unser Ansatz.
Ja, das wurde tatsächlich bei uns in der Discord-Community wurde das auch ganz viel diskutiert, dass es ja durchaus auch relativ viele verschiedene Brettspieltischanbieter gibt, ja gar nicht nur in Deutschland, sondern ja auch weltweit. Und einige ja auch über Crowdfunding zum Beispiel auch finanziert werden. Aber würdest du auch genau das sagen, was du gerade so ein bisschen erläutert hast, dass das auch so ein bisschen euer USP, euer Alleinstellungsmerkmal ist, so diese einfach schnelle Verfügbarkeit der Tische, die schnelle Lieferung und auch einen sehr zugänglichen Preispunkt?
Das würde ich sagen. Und wenn du den Preis ansprichst, das ist vielleicht so ein bisschen der zweite USP. Wir sind bestimmt in diesem sehr speziellen Segment Brettspieltische innerhalb der speziellen Brettspielbranche, sind wir bestimmt so was wie der Preiseinsteiger. Ja, aber ich sage das immer auch zum Beispiel unseren Kunden oder den Interessenten auch auf den Messen und Ausstellungen oder bei Beratungen erklären wir das auch immer. Ich finde, wir machen einfach bei Hühnern ein ganz anderes Produkt. Ja, also ich würde auch niemals irgendwie die Mitbewerber irgendwie abwerten oder wie soll man sagen. Ja, das ist einfach ein anderes Produkt. Ich habe halt einen Tisch in einer Dekorplatte, die abgerahmt ist. Ne? Dafür kann ich keine individuellen Maße liefern. Hab dann wieder die Vorteile, dass ich das, weil es abgerahmt ist, günstiger anbieten kann und halt zügig verfügbar mache. Ne? Das ist so unser Thema. Ne? Und das, meinen wir, hat sich auch so in dieser Branche, in dieser speziellen Branche mit dem Namen Hühne dann auch, glaube ich, mittlerweile ein bisschen rumgesprochen, dass wir halt genau diese Punkte bedienen. Und nochmal, ne, die Mitbewerber haben wunderschöne Tische, die ich mir auch gerne ansehe und die ich auch, wie soll ich sagen, auch beachte. Und das sind einfach wunderschöne Mitbewerberprodukte, aber mit einem anderen Konzept. Ja. Völlig legitim. Ne, der Markt ist, das ist eine Marktwirtschaft. Das ist völlig normal, dass man da, sagen wir mal, in eine andere Richtung geht. Ne?
Ich würde gerne mal auf diese Entstehung der Idee springen. Wenn wir uns jetzt so vorstellen, vor 2018, also bevor ihr angefangen habt, hast du da so richtig mit Marktanalyse, welches Produkt fehlt und wo könnten wir was besser machen und dann seid ihr auf Brettspieltische gekommen oder saßt du irgendwann an einem Tisch und warst so genervt, dass du gesagt hast, ich mache jetzt selber einen, wir haben eine Tischlerei, jetzt wird ein Tisch gemacht.
Ja, also eher das Zweite, ne? Und auch eher, wie ihr das vielleicht auch kennt, auch aus dem Handwerk einfach machen, ne? Und einfach, wie eben schon gesagt, einfach einen Tisch bauen. Das war hier kein großer Aufwand. Natürlich haben wir so der erste oder die ersten ein, zwei, drei Prototypen. Das war wirklich noch wie ein gelernter Tischler einen Tisch baut. Also auf Gärung und sagen mal mit entsprechenden Techniken dahinter. Dann natürlich auch etwas anspruchsvoller und etwas, sagen wir mal, von der Technik auch aufwendiger, entsprechend also teurer. Und dann habe ich immer den Ansatz gehabt, ich habe selber Bock auf einen Brettspieltisch in einer guten Qualität. Das war mir immer wichtig, ne? Also der auch langfristig zu Hause halt halten soll und entsprechend auch wertig sein soll, ne? Und da habe ich dann auch so, sagen wir mal, selber diese Ambition gehabt, dass ich für mich selber am Anfang oder wir beiden, mein Bruder und ich für uns, erstmal diesen Anspruch herum haben. Da war noch lange nicht die Idee, dass wir mal immer 400, 500 im Jahr davon verkaufen können, ne? Das war überhaupt noch nicht. So und so hat sich das dann langsam so irgendwie alles entwickelt. Über dann diese, wie gesagt, über diese Prototypen. Man hat dann einfach, wie jetzt dreimal gesagt, einen Tisch gebaut, dann auch mal ein bisschen angepasst, dann waren die Höhen nicht, ne? Und dann, wie man das so macht, finde ich. Also das war dann eher so ähnlich, wie ich mir mal vorstelle, wie auch ein Brettspiel entwickelt wird, dass du halt testest, dass du selber deine Ideen damit einbringst, ne? Zum Beispiel wollte ich persönlich, ich fand immer, du hast mittlerweile so viele Miniaturenspiele oder so viele Miniaturen in Spielen, das ist ja mittlerweile quasi der Normalfall. Und ich wollte immer, denk mal an Blood Rage oder was auch immer, ich wollte immer, dass die Miniaturen auch in dem Spieltisch gespeichert blieben. Ne, das war so ein Ansatz. Und dann haben wir halt, wir nennen das bei uns den Keller, also die tiefer gelegte innere Ebene, wo dann entsprechend drin das Spiel gespeichert wird. Das nennen wir bei uns Keller. Das ist entsprechend, dann habe ich das halt tiefer gezogen. Weil das hat mich dann, wenn ich andere Mitbewerber da damals gesichtet habe, oder da gab es ja auch schon Kollegen, die das auch schon gemacht haben, ne, dann hat mich das mal so ein bisschen gestört, dass man halt das Spiel zwar speichern kann, aber wenn Miniaturen aufgebaut sind, die trotzdem umlegen muss, so ungefähr. Das war so ein Ansatz, der halt dann zu dieser Entwicklung von dem Tisch führte, ne? Ja, und dann halt, wie gesagt, immer der Antrieb, dass man halt selber auch entsprechend da die Spiele speichern kann. Ne, da geht man dann ja eher mal von den Spielen aus, die man selber gerne spielt. In meinem Fall dann auch eher Euro-Spiele und große Spiele, Kampagnenspiele, was auch immer, die man halt einfach auch speichern will. Ne, das war ja immer der Ansatz.
Ja, wir haben so ein bisschen den Luxus, dass wir hier unten bei mir zu Hause mehr oder weniger ein Brettspielzimmer haben, bei mir im Büro. Und da steht halt der Tisch und das Spiel ist da quasi immer aufgebaut, weil wir nicht darauf angewiesen sind, irgendwie jetzt einen Esszimmertisch zu missusen, sage ich mal. Aber das ist ja auch so ein Punkt, wo ihr ja auch euch relativ viel Gedanken gemacht hattet, oder? Wenn wir richtig recherchiert haben, war ja eure Ambition auch zu sagen, das sind nicht nur reine Brettspieltische, sondern sind eben auch Tische, die als Esszimmertisch gelten können, die ihr dann quasi umfunktionieren könnt, um dann ein Spiel zu speichern, Platte oben drauf und dann eben auch Abendessen und so dran dort machen könnt, oder?
Genau, das war auch von Anfang an immer der Ansatz, ne? Das sollte auch einfach, oder ich hatte immer den Antrieb, dass der Tisch auch im Alltag als ganz normaler Tisch dienen kann, zum Arbeiten, zum Essen, was auch immer. Aber auch, sagen wir mal, in einem normalen Wohnungsumfeld auch einfach vernünftig aussieht. Also entsprechend die Optik auch hat. Was ich zum Beispiel von Anfang an verfolgt habe, bei Hühne ist das so, wir haben keine Anbauteile außen an dem Tisch, sondern unsere Anbauteile oder Zubehörteile sind alle in dem Tisch. Ich bin halt selber etwas kompakter gebaut, um das mal so zu sagen. Mich hat das immer gestört, wenn ich an dem Tisch sitze und stoße da ständig an irgendwelche Zubehörteile, die außen angebaut sind. Da wollte ich aus eigenem Antrieb immer alles gerne in dem Spielbereich haben. Und so haben wir das eigentlich bis heute durchgeführt, dass wir halt sagen, dass die Zubehörteile entweder eingehängt werden, das sind unsere Rails, die werden wie so Schienen quasi in den Tisch eingehängt oder reingestellt, wie zum Beispiel unsere Getränkehalter. Die nennen wir Trigon oder Quadron. Das war so der Ansatz von Anfang an. Und wie gesagt, bei uns gibt es auch zum Beispiel nicht eine Schiene außen. Dann gibt es Lösungen mit Aluschienen oder wie auch immer, die außen eingelassen sind. Das hat mich immer gestört. Das war so der Ansatz. Nichtsdestotrotz sollte das Ganze als normaler Tisch dienen und auch, ja, wie gesagt, einfach auch vernünftig aussehen. Und letztendlich auch eine ordentliche Qualität. Das war mir auch immer wichtig. Ne? Das heißt zum Beispiel unsere Tische, die bestehen aus dem Material, das ist das so ähnlich wie ihr das kennt als Küchenarbeitsplatte. Ne? Da kannst du einen heißen Topf so draufstellen, da passiert überhaupt nichts mit. Ne? Oder wenn du da sagen wir mal, Beschädigungen, das dauert, ne? Weil die Oberfläche geschützt ist. Das ist halt, wie eben schon gesagt, einfach ein komplett anderer Ansatz, ne? Aber der funktioniert. Und das wird uns ja auch zurückgespiegelt seit vielen Jahren, ne? Also es wird ja auch, sagen wir mal, erfolgreich verkauft.
Du hast jetzt gerade über so Ausstattungsmerkmale gesprochen. Gibt es Dinge, wo du gedacht hast, dass sie besser ankommen, die gar nicht so gut angekommen sind? Oder gibt es Dinge, die überraschend gut angekommen sind und das hättest du gar nicht gedacht?
Ja, also wir können jetzt lange darüber streiten, inwiefern zum Beispiel LED in einem Tisch Sinn macht oder nicht. Das ist letztendlich ein Nice-to-Have-Produkt oder ein Add-on. Ne? Das sieht geil aus und ist für einen Effekt. Einen richtigen Sinn, in dem Sinne, spielerischen Sinn oder so, haben wir bisher höchstens darin entdeckt, dass man die Spielerfarbe anzeigen kann. Das habe ich schon mehrfach gehört, dass man quasi gelb, grün und so weiter, wer gerade dran ist, macht Sinn. Klar, haben wir selber schon getestet. Wenn du 7 Stunden Twilight spielst, dann hast du irgendwann natürlich, dann wirst du müde, dann zeigst du, wer gerade dran ist zum Beispiel. Ne? Was total eingeschlagen hat, um auf die zweite Frage einzugehen, das hat wie eine Bombe eingeschlagen, seit wir unsere Lift-Gestelle angeboten haben. Lift ist bei uns ein elektrisch höhenverstellbares Gestell, wo wir halt den kompletten Tisch in der Höhe halt elektrisch verstellen können und sogar speichern können, die Höhe. Ja, das heißt, du kannst mit der gesamten Spielgruppe auf einmal halt aufstehen. Das ist halt auch, das spricht vielleicht nicht unbedingt 20-Jährige an, aber ab einem gewissen Alter kennen wir auch alle, wenn beim langen Spieleabend der Rücken irgendwann zwickt, dann hast du halt die Möglichkeit aufzustehen. Das haben wir dann so konzipiert, dass man sogar nachrüsten kann. Für alle Modelle auch seit Anfang an, außer unseren ganz kleinsten Tisch, da geht das nicht, aber sonst alle Modelle. Und das führt dann dazu, dass halt viele das auch nachgerüstet haben. Und wie gesagt, das kam total klasse an, das Konzept.
Das klingt auch gut. In welchen Maßen kann man da verstellen? Also ich bin jetzt 1,92 zum Beispiel. Hätte ich ein Problem, da dran zu stehen oder wäre das völlig gut machbar?
Also du kannst das elektrisch verstellen unter normale Höhe, also unter 75 Zentimeter Tischhöhe, ne, bis zu einer Höhe von ungefähr 1,20 Meter. Ja, aber da selbst bei dir, wenn du groß gewachsen bist, das brauchst du eigentlich nicht so hoch.
Ja.
Dann irgendwann beginnt ja auch ein Punkt, da musst du ja auch dann die Arme quasi hochhalten und so weiter. Also irgendwo so im Bereich 1 Meter, 1,10 Meter, 1,15 Meter vielleicht noch. Das ist so ein normaler Bereich. Ich habe meinen, glaube ich, immer eingestellt auf 1,06 Meter oder irgendwie sowas. Ne? Das ist so in dem Bereich. Aber nochmal, du hast ja überhaupt mal die Möglichkeit aufzustehen. Ne? Das haben wir so in der Version. Klar gibt es da auch, selbst wir haben bei uns auch Lösungen als fest verbautes Tischbein. Das kannst du optional auch auswählen bei einer Bestellung. Aber diese Möglichkeit, dass du halt das anpassen kannst und sogar deine Höhe speichern kannst, die habe ich bisher so nicht entdeckt. Vor allem mit, sagen wir mal, Nachrüstbarkeit.
Ja, ich kenne es aus dem Büroumfeld. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, umso älter ich jetzt werde, umso mehr weiß ich das zu schätzen. Halt einfach mal nach 2 Stunden oder sozusagen, lass mal aufstehen, Rücken ein bisschen strecken. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre wahrscheinlich auch Zielgruppe für so einen Lift komplett.
Komm vorbei im Emsland, wir haben hier eine kleine Ausstellung, zeige ich dir alles. Oder sonst, wir sind ja auch ständig auf den ganzen Messen präsent. Das sind, also wir sind wirklich viel unterwegs. Zum Beispiel jetzt im Juli sind wir in Wien wieder auf dem Spielefest oder natürlich auf der Spiele in Essen sind wir seit 10 Jahren, keine Ahnung, immer. Ja, das heißt immer auch als Aussteller selber. Herzliche Einladung, also nicht nur an euch beiden, sondern generell. Ne? Das ist genau, was wir gerne machen, vor Ort erklären. Ne? Wir haben letztendlich ein haptisches Produkt. Das heißt, wir laden die Kunden, die Interessenten immer gerne ein, kommt vorbei, testet den Tisch, testet den auch live, schaut euch das Dekor an vor Ort, ne? Und geht auch wirklich hin und benutzt den Tisch vor Ort auch. Ne? Das ist ganz wichtig, dass du den kennenlernst. Ja, und auch Nutzen lernst.
Das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man keine Maßanfertigung macht, sondern wenn man diese vorgefertigten Tische hat.
Ja, was dazu kommt, das kann ich vielleicht nochmal erweitern. Ich bin seit einigen Jahren dann noch weitergegangen als diese Idee des reinen Verkaufs von Tischen. Wir vermieten auch Tische. Das heißt, das ist sozusagen die zweite Ebene von Hühne. Das machen wir natürlich vor allem an Aussteller, an ganze Events. Wir haben schon komplette Messen ausgestattet, Verlage für Messen. Ich hatte 2024 nur so eine Hausnummer, hatte ich auf der Spiel in Essen um die 140 Tische vermietet. Ja, und natürlich geht das nur, wenn du entsprechend auch dann ja ein abgerahmtes Produkt hast, ne, entsprechend dann auch, sagen wir mal, diese Kapazitäten auch im Hintergrund hast, dass du das anbieten kannst. Ne. Aber das läuft auch sehr gut. Das heißt nochmal, wir vermieten an Verlage, zum Beispiel auf einer Messe, so dass der Tisch dann das Highlight für das Spiel oder den Verlag halt gilt. Und dann unser Vorteil ist natürlich auch, deswegen machen wir das auch immer gerne, dass die Spielerinnen und Spieler dann direkt beim Nutzen des neuen Spiels entsprechend sofort den Tisch dann auch kennenlernen. Ja, das ist quasi Win-Win-Win-Situation, so kann man es vielleicht sagen. Nee, das läuft auch sehr gut. Also ich habe hier bei mir im Lager, ne, nochmal, wir sitzen hier im Emsland, wir haben hier ganz viel Platz. Das ist so an der holländischen Grenze, irgendwo in der Gegend Lingen-Rheine, Osnabrück so grob. Ne. Der Ort heißt Thüne, das sind 2000 Einwohnerörtchen hier. Ne. Also wir haben hier nicht viel, aber Platz haben wir hier jede Menge. Ne. Deswegen, also ich habe hier, was ich gerade sagen wollte, immer ungefähr so mindestens 100 Miettische, die wir hier ständig am Lager haben, so dass wir die auch kurzfristig ausliefern können. Ne? Und nur zum Beispiel das Spielefest in Wien, da haben wir eine Kooperation gemacht. Wir statten alle Verlage, die auf dieser Messe halt präsent sind, jeweils mit einem Spieltisch aus. Ne? Wir kümmern uns dann aber auch um die komplette Logistik im Hintergrund. Also wir fahren die Tische dahin und so weiter und so fort. Ne? Das ist so Teil von dem ganzen Paket hier. Und das hat sich auch so entwickelt. Das habe ich natürlich nie geplant in dem Sinne. Ne, also nicht damals, wo ich mal begonnen habe, um auf den Anfang zurückzugehen. Aber das ist so, hat sich so entwickelt aus Nachfrage, aus Anfragen und so weiter. Ne. Da ist man so hingekommen. Und funktioniert natürlich auch nur, wenn du ein gutes Team im Hintergrund hast, die das abwickeln. Und wenn du natürlich auch irgendwo ein, sagen wir mal, ein Konzept hast, wie du die Dinger zügig und sicher aufbauen und transportieren kannst. Ne. Da haben wir uns so ein Konzept überlegt, das funktioniert gut. Im Prinzip schrauben wir immer nur die Beine ab und demontieren dann den Körper gar nicht. Also wir lassen den Tisch quasi montiert, außer die Beine, ne, und dann transportieren wir die übereinander gestapelt und entsprechend montieren wir fort dann die Tischbeine noch. Ne.
Okay.
Ja, cool. Ich hätte tatsächlich, wir hatten ja vorhin schon so ein bisschen über die Entstehung gesprochen von Hühne. Und wenn wir richtig recherchiert haben, dann, du hast ja vorhin auch schon auch angedeutet, dass ja ihr gestartet habt mit einer Kickstarter-Kampagne 2018, die, wenn ich es richtig gelesen habe, 2019 im November auch ausgeliefert wurde. Und was wir dann so, habe da nicht alle Details im Internet gefunden, aber in der Recherche herausgefunden haben, dass es dann so ein kleines Tief gab, als Corona kam. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen über diese ganze Kickstarter-Kampagne sprechen. Ihr hattet ja, glaube ich, an die 1000 Unterstützer auch, ich glaube knapp 900. Und was ist quasi danach passiert und wie hat Corona dann quasi euch geimpactet am Ende?
Ja, gerne. Also Kickstarter erstmal, das war halt grundsätzlich der Start und auch wirklich in dem Sinne Kickstarter, das hat überhaupt die Idee Hühne überhaupt erstmal möglich gemacht. Auch da einfach mal Danke an alle, die damals und seitdem mitgemacht haben. Also es war wirklich die Idee von Crowdfunding im wahrsten Sinne. Ne? Sonst gäbe es, glaube ich, Hühne in dem Sinne heute gar nicht. Andersherum hat uns das auch damals, sage ich auch offen und ehrlich, auch teils völlig erschlagen. Ich muss dazu sagen, es gab Probleme, ne, das wissen auch alle, die mitgemacht haben, anhand der Menge A und B. Wir hatten zum Beispiel total Probleme mit dem Versand und den Verpackungen. Ja, als Beispiel, wir hatten wirklich alle, ihr müsst euch vorstellen, ein so ein Tisch, der besteht ungefähr aus 8-9 Kartons, wenn wir den versenden zu den Kunden. Ne, dann hatten wir wirklich alles verpackt, haben die ersten Sachen rausgeschickt und es kam komplett nur Kritik zurück. Es kam alles mit Schäden an. Also wirklich jedes Paket war beschädigt, ne, oder quasi an jedem Paket war irgendein Schaden. Da mussten wir alles stoppen und wirklich mit Absprache von dem Versanddienstleister, die waren hier bei uns in der Firma und. Ja, also ein Riesenthema. Ihr müsst euch ja vorstellen, wie du gerade gesagt hast, ich weiß die Zahlen nicht mehr genau gerade auswendig, aber das waren wirklich hundertfach Unterstützer in ganz Europa. Das ging bis England und Norwegen. Ne, so, und da mussten wir alles stoppen und dann sind wir wirklich hingegangen und haben alle Pakete, die eh schon verpackt waren, nochmal so fertig genommen und in einen weiteren Karton nochmal verpackt. Das heißt, ich weiß die Zahl nicht mehr, aber tausende Pakete mussten wir nochmal einpacken. Und wie eben schon gesagt, Das war mit die härteste Zeit meines Lebens. Das muss ich nicht so oft haben. Das war wirklich bis nachts um drei im Lager. Und natürlich haben die Leute dann auch gewartet. Das war ja auch, man will ja auch liefern und leisten. Ne? Wir sind ehrliche Leute. Das war ja nicht, wir wollen ja da auch die Erwartungen erfüllen, ne? Gerade da am Anfang. Ne? Da geht dir ganz schön die Muffe, ehrlich gesagt. Ne? Aber gut, das ist alles mittlerweile lange her. Und dann haben wir irgendwann dann auch im Laufe der Zeit, sagen wir, das ja auch erfüllen können. Und dann haben wir einfach peu à peu langsam aufgebaut, so ganz klassisch Startup, das nach und nach aufzubauen, das ganze Ding. Was du gerade angesprochen hast, Corona, da haben wir 2 Jahre wirklich gar nichts mehr gemacht, auch wirklich Webshop eingestellt und komplett runtergefahren. Hat vor allem den Hintergrund gehabt mit unserem Hauptunternehmen. Also wir haben hier auch wirklich damals, sagen wir mal, wirklich Sorgen gehabt, generell, wie es weitergeht, beziehungsweise was in dieser Phase passiert, wie bei allen anderen auch. Ne? Wir machen mit dem Hauptunternehmen, haben wir damals viel im Messebau, waren wir aktiv. Und da wurde ja auch politisch gesteuert, wurde ja alles runtergefahren. Ja, und da waren wirklich andere Themen gerade angesagt. Ja, und dann haben wir 2 Jahre, haben wir dann erstmal gar nichts gemacht. Oder wirklich, waren glaube ich sogar 2,5 Jahre. Dann war aber so viel Nachfrage da und wirklich ständig Anrufe, E-Mails, wie auch immer. Ne, wann macht ihr weiter? Wir wollen einen Tisch haben und. Ne. Dann habe ich irgendwann gesagt, wir müssen weitermachen. Ja, also wirklich auch in dem Sinne, das muss eine Zukunft haben. Ne? Das spricht anscheinend so viele Leute an und auch so viel Interesse da draußen. Ja, dann haben wir halt peu à peu das alles wieder aufgebaut, komplett nur einen Webshop aufgebaut und so weiter und so fort. Ja, so kann man das so ganz grob vielleicht so in die Zeit erklären. Ne? Und seitdem, ja, ist es halt immer mehr gewachsen bis zu dem, was ich da eben erklärt habe. Ja, also bis zu dieser Mietidee und dieser abgerahmte Idee, ne, das machen wir auch jetzt so seit 2 Jahren ungefähr. Das haben wir am Anfang Hühner Express genannt, also dass wir schnell liefern können. Da haben wir noch 2 Schienen quasi gefahren. Jetzt mittlerweile ist das unser Standard. Ja, also ich habe, wenn ihr jetzt zum Beispiel wirklich mal, egal welchen Tisch, in welcher Größe und welchen Dekor, ich habe jede Größe, jedes Dekor mindestens einmal am Lager liegen, ne? Wie gesagt, wie bei Ikea oder so, fertig verpackt im Karton, bestellst du, geht das sofort auf Reise. Ne? Und dann bestellen wir oder produzieren wir quasi nach aufs Lager. Außer halt Zubehör, das habe ich ja eben gesagt. Dann müssen wir meistens nachliefern, weil das haben wir nicht alles am Lager.
Ja. Ich habe gerade mal nachgeguckt, diese Kampagne hatte 880 Unterstützer. Und jetzt nur mal so für meine Vorstellung, ich versuche mir das alles immer so ein bisschen zu denken und mich würde interessieren, ob es so war. Also man fängt halt an, hat diese Kampagne, startet da, dann gibt es so die ersten 50 Unterstützer, dann sind es auf einmal 100, dann sind es 200, dann sind es 500, dann sind es auf einmal 800. Ihr seid zwar ein großes Unternehmen dahinter, aber gab es irgendwann den Moment, wo du gedacht hast, ach du heiliger Bimbam?
Ja, den gab es ungefähr nach 15 Minuten. Weil da war die damalige, wie soll man sagen, ich weiß nicht mal, wie der Begriff heißt bei Kickstarter. Du setzt ja eine Summe, die du erreichen möchtest, also am Anfang, ne, und diese Summe war nach, ich glaube, 15 oder 17 Minuten erreicht. Ne, und da sitzt du da irgendwo im Café, guckst da gerade auf dein Handy und denkst, was passiert hier gerade? Ne, natürlich. So, und dann natürlich im Nachgang dann auch mit der ganzen Abwicklung, klar, ne, wenn dann da auf einmal, ohne dass jemand das Produkt überhaupt jemand angefasst hat. Da kommen Bestellungen aus Norwegen, aus wo auch immer, Italien, Frankreich und so weiter. Na klar, da fragst du dich, was ist hier los? Aber das ist natürlich auch ein wunderschönes Gefühl, keine Frage. Aber nochmal von diesem ersten auch Euphorie-Effekt, dann da wirklich ein Unternehmen rauszuentwickeln und auch eine langfristige Idee, die auch Bestand hat, ne, und auch immer wieder die Qualität auch, sagen wir mal, beweisen kann. Das ist ja nochmal eine ganz andere Ebene, ne? Dass du halt wirklich auch immer wieder das beweist. Natürlich haben wir auch, klar, wir haben Probleme immer mal wieder gehabt, ne? Sei es mal, wenn die Hauptprobleme haben wir fast immer so mit dem Versand. Es sind halt große, lange, schwere Teile, da geht keiner gern mit um. Wir wissen selber alle, ne? Die ganzen Versanddienstleister sind alle voll an der Grenze heutzutage und die haben schon super viel zu tun und dann auch noch, ja, sagen wir mal, Tischelemente da zusätzlich per Paketdienst, ne? Wobei, das kann ich vielleicht auch nochmal kurz erklären. Also wir versenden über verschiedene Wege, ne? Bei uns ist das so, wenn du halt einen Tisch bestellst, dann prüfen wir immer erstmal, wo muss der Tisch hin? Ist das meinetwegen ein einzelner Tisch von uns aus bis nach München zum Beispiel, ist sehr weit, aber von uns aus nach meinetwegen Ruhrgebiet ist nicht so weit. Da haben wir regelmäßig zum Beispiel selber auch Liefertouren, dass wir mit unserem eigenen Fahrzeug selber persönlich ausliefern. Ja, habe ich auch schon zigfach gemacht, dass ich selber mitgefahren bin. Macht mittlerweile mein Kollege Jens vor allem fleißig oder Jürgen. Die beiden fahren dann immer zu den Kunden raus oder Konrad. Oder wir versenden bei den ganz großen Tischen, wir haben einen so einen Tabletop-Tisch, den Koloss nennen wir den. Den versenden wir meistens aus Größe oder aufgrund der Größe versenden wir den meistens per Stückgut. Das heißt, auf einer Palette sind die Kartons dann gelagert und wird dann mit einem einzelnen LKW dann bis zum Kunden direkt gefahren. Das ist der eine Weg. Der Normalfall bei fast allen anderen Tischen ist aber, wie eben schon beschrieben, du kriegst dann halt die Kartons einzeln in Einzelteile verpackt, kriegst du die Kartons nach Hause bis vor die Haustür geliefert. Und da stell dir vor, wie du das von Amazon kennst oder anderen Lieferdiensten, dass du halt entsprechend den Karton nach Hause bekommst, den Tisch dann aufbauen musst, ja. Aber das ist ein ganz einfaches, sagen wir mal, Vorgehen. Also den Tisch aufbauen, wer ein Kallax-Regal aufbauen kann, der kriegt das auch locker hin. Das ist nicht schwierig. Bisschen tricky wird's mit der LED, aber auch das geht alles. Also das macht sogar Spaß, haben auch viel gehört. Ne?
Ja, und ich habe gehört oder gelesen, wenn die Leute zu euch kommen und den Tisch auch bei euch im Lager direkt abholen, gibt's auch nochmal 50 Euro Rabatt, oder?
Genau, das haben wir auch irgendwann eingeführt, ne? Haben wir auch vielfach schon, da haben wir auch viele Kunden zum Beispiel aus den Niederlanden, das ist von hier, die Grenze ist hier von uns keine 50 Kilometer, ne? Da kommen viele rüber oder halt gerade Ruhrgebiet oder so Raum Hannover, Bielefeld, so in dem großen Kreis ungefähr sitzen wir hier, ne? Das Örtchen, wo wir sitzen, liegt leider nicht besonders zentral. Aber wie gesagt, wer sich auf den Weg machen möchte, der ist dann entsprechend, kann sich dann die Versandgebühren quasi sparen. Ansonsten, das habe ich eben noch gar nicht erklärt, bei Hühne ist auch noch besonders, wir rechnen immer alle Versandkosten komplett in den Preis mit ein. Das heißt, du hast einen gesamten fixen Preis, wo alles mit drin ist. Für diesen Preis, den du im Webshop siehst, ohne Aufpreis, kriegst du halt alles innerhalb Deutschlands nach Hause geliefert. Und da ist grundsätzlich egal, ob du 20 Kilometer weiter oder wie gesagt in München im dritten Stock wohnst. Das ist ganz egal. Das ist bei uns immer in den Preis mit reingerechnet. Ja, bei anderen Produkten ist das vielleicht so, gerade im Möbelbereich, da hast du dann Aufpreise für den reinen Versand. Ja, das haben wir alles mit drin. Nur wie gerade schon erklärt, der Versandweg, den entscheiden wir dann individuell. Im Normalfall ist das immer ein Versandweg, da machen wir im Moment immer alles über UPS. Das funktioniert auch größtenteils gut, nur wie gesagt, es sind große, schwere und vor allem lange Teile dabei. Das führt manchmal etwas zu Problemen. Auch nicht bei jeder Lieferung, natürlich nicht, aber ab und zu gibt es da immer mal wieder. Aber auch da haben wir einen Kundenservice im Hintergrund, meldet euch per E-Mail. Unser lieber Walter kümmert sich da im Hintergrund gut und ist sofort am Start, wenn irgendwie da Themen oder Sorgen sind.
Cool. Ja, wir haben gestern Abend, als Lars und ich uns getroffen haben zum Spielen, haben wir so ein bisschen auch darüber diskutiert, wie eigentlich sich so ein Preis zusammensetzt von so einem Brettspieltisch und haben da relativ stark rätseln müssen, gerade weil bei euch ja auch eher nicht auf Sonderfertigung ausgelegt ist, sondern eher Richtung auch mehr Masse zu produzieren. Und also auch gerne, ne, wenn du nicht antworten willst, vollkommen fein. Wir haben ja schon gesagt, dass wir auch rausschneiden können. Aber so prinzipiell einfach so die Frage, wie entsteht denn so ein Preis bei euch? Und klar, ihr müsst auch davon leben können, ne? Eine gewisse Marge braucht ihr alle. Lars und ich haben beide auch BWL studiert. Von daher, wir kennen uns ja auch so ein bisschen mit aus und Lars ist selber ja auch im Einkauf tätig. Und kannst du da so ein bisschen was drüber sagen? So, sind es wirklich Materialkosten plus Marge oder Zusammenbau? Oder wie setzt sich das bei euch zusammen?
Ja, also was man ja bei diesem Produkt sagen muss, so rein um die Produktion so ein wenig zu verstehen, das sind ja in dem Sinne Möbelfertigteile. Das heißt, wir haben ja der größte Anteil an der Fertigung in dem ganzen Ablauf ist vor allem eine Maschinenfertigung. Ja, und bedingt durch diesen Apparat im Hintergrund, den ich ja hier stehen habe, also sprich durch das Hauptunternehmen, wo wir ja dann auch, wie eben schon berichtet, Serienproduktion und auch Serienfertigung eh schon fahren, können wir natürlich auch eine andere Preispolitik fahren. Das heißt, wir kalkulieren das ja auf einer ganz anderen Ebene, als wie bei einem Stück 1 Produktion, wo jemand anfängt, sobald die Bestellung kommt, wo so ungefähr dann erstmal der Baumstamm zugeschnitten wird, ne? Ganz übertrieben gesagt. Aber grundsätzlich, als Beispiel, fangen wir an, das ist immer grundlegend immer erst das Plattenmaterial. Das Plattenmaterial haben wir, weil wir 5 abgerahmte Platten-Dekore haben, immer am Lager liegen. Das heißt, wenn du das im Shop bei uns bei Hühner auswählst, dann habe ich im Hintergrund dieses Dekor, wie auch immer es heißt, Eiche oder zum Beispiel, das habe ich dann entsprechend hier schon liegen und kann dann auch all diese Themen halt wie Beschaffungszeit und Beschaffungskosten und so weiter. Ne? Das geht natürlich nur, wenn du das, ich sag mal, in einen industriellen Prozess eingebettet irgendwo abrahmst. Ne? So ist die Denke grundsätzlich hier. Du musst dir das so vorstellen, ne, zum Beispiel die Konstruktion bei uns, die passiert in 3D und dann wird das direkt an die Maschinen gegeben. Ne, das ist nicht so, auch so das Plattenmaterial. Das ist bei uns eine automatisierte Krananlage. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass da ein Mensch eine Platte aus einem Lagerregal zieht. Ne? Und diese ganzen Faktoren plus die ganze Produktion dazwischen, ne, führt natürlich dazu, dass das, sagen wir mal, halbindustrielle Prozesse im Hintergrund sind, die auch dazu führen, dass wir halt entsprechend auch anders kalkulieren können und auch entsprechend anders an diese Gesamtdenke gehen können. Was bleibt am Ende? Zum Beispiel Verpackungen, klar, das musst du händisch machen oder ich mach das händisch. Ne? Das haben wir wiederum dann, da holen wir uns Schülerhelfer, da holen wir uns hier auch, sagen wir, halbtags Leute dazu, die halt dann auch nur dieses Verpacken übernehmen. Oder auch zum Beispiel die ganzen Schraubenpakete, ne? Zu jedem Tisch gehört ja mal ein Paket mit Schrauben, Beschlägen und so weiter. Das lassen wir hier nebenan in Lingen, da haben wir hier befreundeten Partnerunternehmen. Das ist hier das Christophoruswerk. Da sind Menschen, die eine Beeinträchtigung haben und da lassen wir die Dinger dann packen. Ne, das heißt, auch da zum Beispiel, die Schraubenpakete sind immer pro Tischgröße vorgepackt. Du hast neuerdings dann bei uns im Webshop die Auswahl, meinetwegen an schwarzen oder silbernen Tischbeinfarben. Das kannst du dir dann individuell zusammenstellen. Ne, aber wir haben alles immer vorgepackt und auch direkt quasi bezugsfertig im Lager liegen. Und all diese ganzen Faktoren, von Anfang sozusagen der Grundidee bis zu diesem Verpacken und Versenden, führt dazu, dass wir das halt auch anders abrahmen können, als vielleicht jemand das machen kann, der einen individuellen Tisch baut. Und nochmal, wunderschöne Produkte, ganz andere Denkweise, würde ich mal so sagen.
Jetzt kennt man es ja durchaus von Möbelhäusern, ohne jetzt Namen zu nennen, dass da Teile fehlen, dass da Schrauben fehlen. Dann habt ihr ja auch ihr seid ja Online-Händler. Das heißt, korrigier mich, wenn das anders ist, aber es gibt ja auch diese 14 Tage Rückgaberecht und so alles. Habt ihr viel mit Rückgaben, Reklamationen, Rückläufern? Habt ihr damit viel Probleme oder überhaupt Probleme? Oder wie sieht das bei euch aus?
Überhaupt nicht. Also Probleme kann ich gar nicht beschreiben. Ja, wie eben schon gesagt, also wenn überhaupt, dann tauchen Probleme eher auf dem Versandweg auf. Und da auch, das ist gar nicht unbedingt der Versanddienstleister, der hier vor Ort das abholt. Er behandelt das doch vernünftig. Aber du weißt ja nie, geht das jetzt über ein Verteilzentrum oder über 7? Wie wird das genau da umgeschlagen? In welche Fahrzeuge wird das geworfen? Und, ne? Ohne das abzuwerten. Die machen alle einen super Job, aber die sind alle völlig an der Grenze, ist unser Eindruck auf. Ne? Nee, und das ist halt so der ganze Hintergrund. Nochmal deine Frage zurück. Ich bin gerade ein bisschen abgekommen. Entschuldigung.
Kein Problem. Ja, so Rückläufe. Also wenn jemand bei euch bestellt, ist das, habt ihr eher so ein sehr treues Publikum, was auch weiß, was sie wollen und das dann auch hat? Oder habt ihr auch so zu tun mit Leuten, die sich so, wie man es ja im Onlinehandel manchmal hat, man bestellt was, um sich's anzugucken und dann schickt man es halt wieder zurück, weil es doch nicht das Richtige ist oder man hat nicht richtig gemessen und so. Und gerade bei Möbeln, das sieht ja oft, wenn man es in den Raum reinstellt, dann doch anders aus, als man es mit dem Zollstock vorher sich denkt. Also habt ihr damit viel zu tun?
Ja, also Rückruf oder Rückläufer, Rückgabe ganz selten nur. Ja, also ich muss jetzt echt an einer Hand abzählen, wie oft das war in 10 Jahren knapp. Das ist wirklich ganz selten. Ne? Ich glaube, dazu kommt, dass bei diesem Produkt, das wir anbieten, die Überlegung, bis du wirklich so tief im Hobby drin bist, dass du dir wirklich Möbel dafür kaufst. Und dann auch noch die Überlegung, du, wie ihr das gerade auch beschrieben habt. Du checkst ja die ganze Branche und guckst ja, was gibt's an Angeboten und so weiter. Ich glaube, die Überlegung, bis du dahin kommst, wirklich eine Bestellung auszulösen, die Hürde ist schon höher. Ne? Als wenn du jetzt irgendwie nehmen wir mal ein 20-Euro-Produkt einfach so und dann gibst du das wieder zurück. Ne? Also da die Hürde sehe ich bei uns gar nicht. Da habe ich auch, wie gesagt, kaum was. Ne? Und grundsätzlich, wie gesagt, was ich eben schon gesagt habe, was wir immer nur empfehlen können, kommt auf die Messen, kommt in die Ausstellung, kommt zu uns, guckt euch das in Ruhe an, testet das Ding, checkt das in Ruhe. Ne? Es ist immer ein anderer Unterschied, ob du den Tisch wirklich mal anfassen kannst oder auch mal das Dekor im echten Licht siehst oder im echten Bezug siehst, ne? Oder ob du das halt, sagen wir mal, nur auf einem bunten Bildchen im Internet siehst, ne? Was wir auch zum Beispiel machen, auch gerne so auf Kundenwunsch, wir können Dekormuster versenden. Das wird auch gerne in Anspruch genommen, so dass wir halt, der Kunde meldet sich, wir fragen dann oft noch, willst du eher ein dunkles oder eher ein helles Dekor haben? So, und dann senden wir von dem Originalplattenstoff, den wir benutzen, senden wir halt entsprechend kleine Handmuster zu. Stellt euch die vor, ungefähr so wie Visitenkartengröße. Ne, die senden wir dann zu und dann kann man das Original dann quasi zu Hause prüfen und testen, ne, und dann entsprechend sich entscheiden. Weil nochmal, es ist immer ein Unterschied, ob du auf einem Flyer ein Bild hast oder im Internet, sieht sogar nochmal ganz verschieden aus und so weiter. Ne, das ist immer zu dem Echten dann wirklich auch teilweise völlig abweichend, was der Natur der Sache dann ganz normal so entspricht.
Ja, klar. Ich hatte in anderen Berichten und ja auch in einem anderen Interview hatte ich gesehen oder gelesen, dass ihr auch so Spielmatten, die man in diese Tische einlegen könnt oder einlegen kann, so ein bisschen als Überlegung hattet. Auf eurer Internetseite habe ich dazu nichts gefunden. Ist das als Idee wieder gestorben oder habe ich nur nicht richtig geguckt oder gibt es das woanders?
Also bei uns ist das so, von diesen Spielmatten kommen sogar die Größen der Hühnetische. Das heißt, die abgerahmten Größen, die wir haben, die kommen eigentlich aus dem Bereich der Tabletop-Spielmatten. Als Beispiel, unser größter Tisch, den nennen wir Koloss. Das ist eine innenliegende Fläche von 6x4 amerikanischen Fuß, sodass wir entsprechend die Matten, die es auch vorher schon auch im Markt gab, dass du die halt in die Tische einlegen kannst. Das war so von Anfang an die Idee. Bei Hühner kannst du die Spielmatten rausnehmen und halt entsprechend halt auch tauschen. Also wir haben keine fest verbauten Filzmatten oder sowas. Wir haben halt wirklich die, ihr kennt diese Standard-Spielmatten. Das ist ein Gummimaterial beziehungsweise so ein Neoprenmaterial. Die sind da, glaube ich, bekannt. Und ja, da war ursprünglich mal die Idee, dass wir das halt, oder es war von Anfang an die Idee, seit dem Kickstarter auch schon, dass wir sozusagen diese Matten immer austauschen können, dass du den Tisch halt anpassen kannst auf dein sozusagen individuelles Motiv. Ich habe dann nur, wir haben begonnen mit einem Partner, wo wir entsprechend dann auch das mit im Kickstarter hatten mit diesen Matten, aber ich habe irgendwann dann gesagt, dass dieses Produkt, das ist nicht mehr mein Produkt. Ne? Ich habe ja eh schon, wie eben erklärt, ich habe 5 Tischgrößen mal 5 Dekore plus, nimm mal nur eine Tischgröße in einem Dekor, da hast du dann Rails, also eingehängte Elemente in 4 verschiedenen Ausmessungen. Dann gibt es noch weitere Zubehörteile, die haben wir Boards, so kleine Tischchen. Also ich will nur sagen, die Bandbreite ist ja eh schon super breit und super tief, ne? So dass wir halt entsprechend, habe ich dann irgendwann gesagt, die Spielmatten, das ist nicht mehr mein Geschäft. Das sollen gerne andere machen, die das auch viel besser können. Das ist nicht unser Thema. Bei Hühne ist es so, ich liefere standardmäßig für jeden Tisch eine passende schwarze Spielmatte mit. Das ist bei uns der Standard. Also wenn du einen Tisch bestellst, dann bekommst du immer den Tisch, die Abdeckplatten, die Spielmatte, die eingelegte, die Auswahl der Tischbeine, und das Ganze umsonst nach Hause geliefert. Das ist so das Gesamtset, also du kannst komplett anfangen. Ne, das ist so immer in einem gesamten Dings. Und da, wie eben schon gesagt, wollte ich immer gerne einen fairen Preis haben, sodass man halt alles in einem inklusiven Komplettpreis hat. wir bleiben oder wir sind geblieben auf dieser rein unifarbenen schwarzen Spielmatte, weil die einfach am gängigsten war, am neutralsten war. Ne? Und da das ist, wie gesagt, eine Bandbreite da zu bieten, das ist nicht mein Kerngeschäft. Da sehe ich im Moment nicht, dass wir das mitbedienen möchten.
Ja, cool. Aber die ganzen Materialien, die ihr quasi zu der Produktion, die Produktion ist ja auch hier bei euch am Standort in Deutschland, bezieht ihr denn die Materialien, die dann quasi in den Tischen verbaut werden, auch alle aus Deutschland? Und ist es eine bewusste Entscheidung von euch auch zu sagen, wir machen quasi alles mehr oder weniger lokal und hier auch Materialien aus Deutschland, oder?
Also die Tischbeine an sich, das ist ein Massivholz-Tischbein, die kommen hier vor Ort. Um da mal bei zu bleiben, die Spielmatten nicht, klar, das kann ich hier nicht vor Ort bieten, ne? Das kaufen wir zu, genau wie die LEDs, ist aber auch eine deutsche Produktion, die Liftgestelle als Beispiel, also die elektrisch höhenverstellbaren Gestelle, ist ein deutscher Standardhersteller, die kaufen auch zu, die baue ich ja nicht selber, ne? So, und dann wie eben gesagt, ich bin immer bestrebt, den Tisch an sich lassen wir hier vor Ort fertigen, hier alles mit unserem heimischen Betrieb, lassen dann aber auch, wie eben schon erklärt, die Schrauben hier vor Ort, im Nachbarort, lassen wir die packen oder vorpacken. Ne, ich suche hier immer vor Leute, die halt das Verpacken übernehmen von den ganzen Kartons und so weiter. Ne. Das ist schon hier, da schauen wir schon, dass wir das hier alles vorlassen. Das Plattenmaterial ist grundsätzlich, das kommt über einen Händler, das ist, glaube ich, kommt aus Österreich ursprünglich, aber jetzt auch nicht vom anderen Ende der Welt.
Ja, okay. Und von der Stückzahl her, kannst du da Zahlen mit uns teilen? Weil wir haben gestern Abend, als wir so ein bisschen uns über das Interview heute schon mal unterhalten haben, haben wir auch so ein bisschen gebrainstormt, haben so überlegt, wir haben eigentlich so gar nicht wirklich so ein Gefühl dafür, wie viele Tische verkauft ihr denn so pro Jahr oder pro Monat oder gar pro Woche und wie funktioniert das auch mit einer Serienproduktion?
Ja, ganz unterschiedlich, also völlig wellenhaft würde ich das mal beschreiben, ne? Liegt auch total dran, nimm mal Beispiel die Phase nach der Spiel in Essen, könnt ihr euch vorstellen, wenn man eh gerade präsent war auf der weltweit führenden Spielemesse, dann ist natürlich der Umfang der Bestellungen deutlich höher. Jetzt im Sommer wissen wir auch, ist nicht unbedingt die Standard-Brettspielzeit oder Frühling, Sommer, da ist natürlich, sind die Leute weniger am Tisch, sondern eher draußen oder im Park. Da ist eher verhaltener, umso mehr, wie eben schon gesagt, musst du halt ständig präsent sein. Ne? Um mal so eine Hausnummer zu nennen, so im letzten Jahr, weiß ich nicht, irgendwo zwischen 400 und 500 Tischen durften wir verkaufen. Ne? Und das macht schon Spaß. Also das ist schon wirklich, wo ich sage, das macht Spaß und macht auch Sinn, das Ganze weiterzuentwickeln. Ne? Und da bleiben wir auch dabei. Also das will ich auch sagen, ne? Da auch noch ein weiterer Ansatz, den ich von Anfang an seit 2018 verfolge. Unsere Tische sind von der Grundabmessung und zum Beispiel der Abmessung von dem Randbereich und die Tischtiefe und so, sind die nie verändert worden. Also wenn auch in Zukunft Zubehörteile kommen, die wir neu entwickeln, dann passen die immer auch in die bestehenden Tische bei den Kunden, die damals gekauft haben. Weil ich habe ja immer ein Dilemma, das ist aber allen, die Möbel irgendwie herstellen und auch vertreiben. Ne? So, wer so einen Spieltisch halt kauft, der kauft normalerweise nur einmal im Leben halt einen Spieltisch. Ne? Vielleicht zweimal. Ich würde mich freuen, wenn 15 Mal, aber das ist natürlich manchmal so ein bisschen das Dilemma. Heißt aber auch, ich muss ja auch ständig wieder an neue Kunden kommen, beziehungsweise auch mal sehen, wo wir neue Ideen haben, auch neue Märkte oder auch mal neue Ansätze, wo auch dieser Tisch dann auch Sinn macht in dem Sinne. Ne? Jetzt nicht nur reinweg, nur klassisch Brettspiele, das natürlich ist nach wie vor der absolut wichtigste Hauptmarkt. Aber zum Beispiel guckt man natürlich im Bereich Tabletop zum Beispiel oder im Bereich Puzzle. Da sind wir auch viel unterwegs, habe ich auch damals gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Das ist auch ein ganz, ganz spannender Bereich. Oder auch alles, was so in Richtung generell Hobby geht, wo du irgendwas speichern musst, wo du irgendwas, sagen wir mal, ja, in Anführungszeichen verstecken musst, weglegen willst, ne? So, da. Oder Pokerbereich sind wir zuletzt auch, ne? Du musst nicht unbedingt ein Pokerspiel speichern, das ist klar, aber ne, das Material an sich, dass das einfach an den Tisch verschwindet. Oder auch ganz simpel, habe ich auch bei mir gemacht, auch wo meine Kinder klein waren, einfach zum Beispiel Spielzeug in dem Tisch lagern. Ne? Beispiel einfach Lego. Ja, halt in der Spielfläche sozusagen speichern, abends aufmachen, ein paar Figuren bauen, ne, und dann wieder zumachen, ganz normal Abendessen an dem Tisch. Ne. Das ist natürlich dafür, sagen wir mal, prädestiniert. Das zeigen wir auch zum Beispiel seit einiger Zeit auf jeder Messe. Da haben wir auch immer, ist auch mal sehr beliebt. Ja, da haben wir mal einen kleinen Tisch, da haben wir dann immer Lego drin, dass wir halt entsprechend da auch für das jüngere Publikum sozusagen ein bisschen Anlaufpunkt sind.
Ja, cool. Und ihr habt ja auch so ein bisschen, was zumindest auf eurer Homepage ja relativ klar wird auch, ist, dass euch ja auch das Thema Nachhaltigkeit auch super wichtig ist. Also ne, zum einen, jetzt haben wir gerade schon über die Produktion ja auch hier im Standort Deutschland auch gesprochen, aber ihr habt ja auch da eine Aktion, dass wenn immer man bei euch einen Tisch kauft, dass ihr dann in eurem eigenen 2 Hektar großen Hühnewald, ich weiß nicht, ob er auch so heißt, aber ihr habt ja ein eigenes Grundstück, wenn ich es richtig gelesen habe, wo ihr dann quasi da für jeden verkauften Tisch auch einen Baum pflanzt, wenn ich es richtig verstanden habe. Vielleicht kannst du über die Aktion ein bisschen was noch sagen.
Genau, hat sich auch von Anfang an entwickelt aus der Kickstarter-Idee. Da haben wir einfach so, Mensch, wie heißt das denn noch, wenn du so einen Bonus lieferst beim Kickstarter? Ihr merkt schon,
Stretch Goal.
Stretch Goal, Entschuldigung, danke. Ich bin nicht so der Kickstarter-Freak, ab und zu mal, aber jetzt nicht ständig. Es hat sich aus der Kickstarter-Idee damals entwickelt. Da haben wir als ein Stretch Goal gesagt, so, wir wollen was zurückgeben. Wir bauen einen Tisch, ne, nehmen was und dafür geben wir etwas zurück und pflanzen einfach einen Baum dafür. Und das ziehen wir bis heute durch. Also ein oder zweimal im Jahr, das zeigen wir auch immer bei Instagram und so mit Fotos, ne, gehen wir halt wirklich hier in ein kleines Waldstückchen oder damals freiliegende Fläche. Das gehört hier zu unserer Familie. Und da haben wir die Platz, wie eben schon gelernt, wir haben hier Platz wirklich reichlich, ne, hier bei uns in der Gegend. Und da pflanzen wir halt Bäumchen nach. Das sind kleine Setzlinge, ne? Und das tauschen wir halt jedes Jahr. Mal sind das Eichen, mal sind das irgendwelche Nadelbäume. Ne? Also immer, sagen wir mal, ja, dass wir da auch ein bisschen Varianz reinkriegen. Ne? Wir haben damals wirklich, wir haben das sogar erweitert, da haben wir 2 Tische pro Bestellung, da haben wir knapp 2000 Bäume wirklich gepflanzt. Ne? Da, ihr könnt vorbeikommen, herzliche Einladung. Also wir können in den Wald reingehen. Mittlerweile sind die Bäume schon so 1,5 Meter bis 2 Meter groß von damals. Ne? Also die wachsen auch wirklich an. Das ist so ein Projekt. Was auch zum Beispiel zu dem Thema, auch seit Anfang an, also sämtliches Verpackungs- und Füllmaterial. Ne? Wir haben ja immer diese Möbelelemente, die packen wir in einen Karton ein und da rein kommt Füllmaterial. Ich habe noch seit Beginn von Hühne noch nicht einmal Füllmaterial gekauft. Das benutzen wir halt hauptsächlich oder reinweg nur aus dem Hauptunternehmen. Ne? Alles, was hier überbleibt, sammeln wir hier, packen das wieder ein, geben das zu Hühne rüber. Ihr müsst euch vorstellen, das ist auf einer anderen Straßenseite. Ne? Und dann nutzen wir das als Füllmaterial in den Kartons. Seit Anfang an. Also da haben wir alleine schon 100-fach, ja, sagen wir mal, Material eingespart, ne? Ohne da jetzt Mengen zu benennen. Aber da, ich finde, sowas ist auch einfach, ne, nicht nur wirtschaftlich gedacht, aber auch einfach, ja, selbstverständlich, oder wie soll man das mal nennen, ne? Dass man einfach so, ja, so denkt oder so handelt. Also da denke ich gar nicht groß drüber nach. Das machen wir so und das wird einfach umgesetzt, ne? Ohne jetzt groß Konzept zu schreiben oder was weiß ich. Ja, und nochmal zu dem Wäldchen. Also das ist, wie gesagt, mittlerweile echt so eine kleine Fläche geworden. Die haben wir damals sogar mit Begleitung von einem Förster, haben wir dann sozusagen da einzäunen lassen, dass da keine Rehe da die Bäume abfressen und so. Das gibt es wirklich. Das machen wir regelmäßig. Gut, dass du sagst, da muss ich demnächst wieder hin. Da müssen wir. Aber im Herbst kommt die nächste Aktion da wieder.
Ja, cool. Jetzt haben wir viel über dich und über auch Hühne gelernt. Wir haben gelernt, du bist Unternehmer, du bist Chef, du bist Produktentwickler, du bist aber auch Brettspieler, du bist, habe ich nur gelesen, auch Erklärbär auf Messen oder warst es zumindest. Wenn du jetzt über dich selbst nachdenkst, was ist das, was dir am meisten bedeutet von diesen ganzen Punkten?
Boah, Lars, das ist eine ganz schwierige Frage.
Ich weiß, es tut mir leid.
Nein, klar, ich will das nicht werten, das ist schwierig. Ne? Klar ist das Hauptunternehmen natürlich auch so von der Wertung wichtiger Part, aber Hühne ist natürlich ein Herzensprodukt. Das hat man selber aus irgendeinem Grund ja mal gestartet und auch aus einer Ambition. Das ist ja alles so, sagen wir mal, ja, auch gewachsen aus einer Überzeugung. nicht einfach so, weil man nur Geld verdienen wollte oder irgendwie sowas. Ne? Das stand von Anfang an am Anfang überhaupt nicht im Vordergrund. Ne? Ja, nein, das kann ich schwer. Also ne, ich habe, da kommen ja noch ein paar Themen mehr dazu, von Familie natürlich mit zwei Kindern und so weiter. Also das ist, ne, dann haben wir unseren lieben Brettspieletreff hier in Lingen. Den habe ich auch noch mal irgendwann mitgegründet und war da auch lange Vorsitzender. Da machen wir übrigens auch mal als kleinen Tipp, wenn ihr mal hier in die Gegend kommt. Einmal im Jahr im September machen wir mal Flohmarkt. Mittlerweile einer der größten Brettspielflohmärkte Deutschlands. Da waren letztes Jahr über 1000 Leute. Man hat schon ein bisschen was hier. Langweilig wird's hier nicht, sagen wir mal so.
Ja, cool. Und Lars hat es ja eben schon angedeutet. Du hast ja selber vorhin auch schon kurz darüber gesprochen, so eine gewisse Beziehung zu Brettspielen, weil du ja auch schon von Kindheit an wahrscheinlich auch irgendwie Brettspieler warst und bist. Und ihr proklamiert ja auch so ein bisschen, so dieses Hühne-Projekt ist so ein bisschen von Spielern für Spieler. Und ist denn so generell, würdest du sagen, so das Team mit dir zusammen, was das jetzt betreut, dieses ganze Hühne-Projekt und die ganze Firma, sind das alles Brettspieler? Und ist das auch so der Punkt, wo das für euch einer, du hast eben Herzensprojekt genannt, aber es ist ja im Prinzip ist wahrscheinlich so, dass alle irgendwie Brettspieler sind und da wahrscheinlich auch eigene Ideen haben einfließen lassen in den letzten Jahren, oder?
Genau, also wenn du zum Beispiel das Team, was auch zum Beispiel mit auf der Spiel in Essen jedes Jahr mitkommt, da sind wir so 10-12 Leute, sind alles Freunde von mir, alles ambitionierte Spieler. Der eine macht mehr Kartenspiele, der andere mehr was auch immer, Tabletop, der nächste wieder Eurospiele und so weiter. Aber alles, sagen wir mal, erfahrene, tiefgehend im Hobby verankerte Spieler, ne, die ich auch oder die wir uns gegenseitig in diesem, viel in diesem Bereich mit dem privaten Brettspieletreff hier aus der ganzen Aura kennen wir uns da. Das sind in dem Sinne, wenn du so willst, auch alles Experten und die haben dann natürlich auch alle einen Hühnetisch zu Hause, ne, dass die auch wissen, wovon die reden. Also das macht ja auch dann irgendwo Sinn, dass man da das macht. Ne? Ansonsten, klar, hier im Lager, das sind auch entsprechend Leute, also der eine Kollege, der mir auch hier hilft mit den ganzen Messen und so weiter, also die ganze Organisation. Ihr merkt schon, ich habe das vielfältig verteilt, ich kann das nicht mehr alles selber bei all meinen ganzen Themen. Ne? Das ist halt so, wie soll man sagen, so gut aufgeteilt im Moment. Ne? Ich habe im Lager der Kollege, der Jens, der ist gelernter Lagerist. Der interessiert sich auch immer sehr für Brettspiele, aber ist jetzt nicht so der klassische Brettspieler. Aber das Lager und die ganze Auftragsabwicklung und so macht der super, super gut. Ne? Also der Picobello. Ne? Und den anderen Kollegen, den ich gerade erzählen wollte, ist auch ambitionierter Trading Card Game Spieler und da auch wirklich auch in anderen Wegen in der Branche unterwegs. Ne? Also das ist schon so, das muss ich auch sagen, auch aus meiner Erfahrung. Ne? Ihr wisst selber, also ambitionierten Brettspielern, die wirklich im Hobby sind, denen machst du auch nichts vor. Ne? Das geht teilweise sogar so speziell jetzt auf Hühnetische, dass Leute sogar kommen und nennen uns spezielle Spiele und sagen dann, welchen Tisch empfehlt ihr dafür? Ne, was weiß ich, passt Gloomhaven in den Riese rein? Oder ne, Twilight Imperium spielen wir einmal im Monat, welchen Tisch empfiehlt ihr? Und so weiter. Ne? Also so tief geht das dann auf diese spezielle Produktspieltische dann quasi.
Cool. Ja, jetzt hast du es eben schon gesagt, ne, und du hast es, glaube ich, auch schon mal kurz angedeutet, dass ihr ja auch in Essen regelmäßig seid und da ja auch einen größeren Stand habt. Und ihr, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr beliefert ja auch, du hast ja vorhin auch gesagt, ihr habt auch einige an hunderte Tische auf Lager, die ihr dann wahrscheinlich auch an den einen oder anderen Verlag vermutlich auch da ausstellen könnt. Ne? Meine Lookout Games, wo du ja wahrscheinlich früher auch Erklärbär warst, die werden wahrscheinlich ein paar Tische von euch da haben. Wie, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erklären, so wie groß ist denn die Bedeutung von Messen für euch und jetzt gerade die Spiel, du hast jetzt vorhin schon gesagt, die größte Brettspielmesse der Welt. Aber wie ist das für euch so? Wie nehmt ihr das so wahr? Gerade so als eher ja kein Brettspielverlag, sondern eher als ja wahrscheinlich jemand eher, der dann die Möbel versucht, da an den Mann zu bringen.
Ja, genau. Das ist wohl so. Also wir sind ja nicht der klassische Verlag, wo dann auf den großen Messen oder auch kleineren Messen, wo die Leute hinkommen, um die Neuheiten zu testen. Ne? Wir merken oft so, wenn du zum Beispiel gerade so die Spiel, die ja auch sehr voll ist mit Menschen, ne, so die erste Stunde ist bei uns eher ein bisschen weniger los, weil die Leute natürlich erstmal zu den Neuheiten laufen und erstmal entsprechend das alles so aufnehmen wollen. Ne? Bei uns ist dann eher so am Nachmittag bis späteren Nachmittag pro Tag dann mehr los, wo die Leute dann so ein bisschen mehr Zeit haben und vielleicht auch mal einfach neugierig werden. Ein Dilemma haben wir immer, weil wir ständig leere Tische haben, kommen dann auch natürlich auch gerne Leute, die einfach einen Platz zum Sitzen suchen. Ne? Und dann müssen wir oft sagen, ja, wir können leider jetzt hier nicht Spiele erklären. Ne? Das ist so manchmal ein bisschen, wenn man sich gar nicht so mit der Materie Spieltische beschäftigt hat, ne? Dann so ein bisschen das Dilemma. Aber grundsätzlich sind wir da natürlich immer völlig offen. Ne? Sonst zu deiner Frage, wie eben schon mal gesagt, die Messen sind super wichtig. Oder generell, sagen wir mal, vor Ort bei den Leuten sein. Ja, du musst den Tisch sehen, erleben, fühlen, was ich eben schon erklärt habe. Ja, und auch einfach vor Ort sein, mit den Leuten reden und auch einfach erklären, was wir da machen. Auch so dieses Ganze, was ich euch da eben erklärt habe, mit der Größe der Tische, mit den Spielmatten und. Ja, das musst du einfach erleben. Oder was wir ganz oft auch einfach merken bei uns, ne, so simple Frage, wie kriegst du die Abdeckplatte wieder aus dem Tisch raus, wenn der einmal komplett geschlossen ist? Ne? Dass die Leute das einfach vor Ort einfach ausprobieren möchten. Ne, das sind also diese Themen, die kannst du nur vor Ort lösen. Deswegen ist immer wichtig, dass wir vor Ort viel sind, dass wir auch viel zeigen, ne, und da auch ein bisschen, sag mal, so sehe ich das immer bei mir, ein bisschen auch Pionierarbeit leisten müssen manchmal, ne? Weil diesen Tisch musst du auch nach wie vor immer noch mal erklären. Es gibt auch immer noch Leute, die zwar auch im Hobby sind, aber entsprechend dieses Produkt so noch gar nicht für sich sehen und auch die Vorteile dann halt, ne? Was ich eben erklärt habe mit den Speichern und auch mit diesem, dass man größere Figuren speichern kann und so weiter. Das ist so, manchen muss man das erstmal so ein bisschen auch manchmal einfach simpel zeigen. Ja, oder was wir zum Beispiel auch immer machen auf den Messen, wir decken einen Tisch komplett ein, also wirklich wie ein Esstisch mit allem Pipapo, mit Teller, mit Tassen, mit allem, ne? Dass man auch wirklich sehen kann, das ist auch ein Esstisch. Also das ist jetzt nicht nur rein ein speichernder Spieletisch. Ne?
Ja, rein praktisch habe ich es jetzt schon ein paar Mal gesehen bei so Brettspieltischen und bei meinem ist das auch ein Problem, weil mein Brettspieltisch, den ich zu Hause habe, den haben wir jetzt auch schon, ich glaube, 7, 8 Jahre und ich habe den damals von irgendeinem, ich glaube, italienischen Pärchen aus dem Saarland, die irgendwelche alten Tische restauriert haben und die zu Brettspieltischen aufgemotzt haben. Und der hat auch seinen Zweck erfüllt, aber der ist jetzt schon so, ja, so nach, geht langsam in die Brüche, sage ich mal. Aber da kannst du quasi auch oben zwei so Platten drauflegen. Und da habe ich jetzt schon ein paar Mal gemerkt, wenn dir quasi ein Getränk beispielsweise ausläuft auf den Tisch, wo die Platten oben drauf liegen, dann gibt's ja eine Ritze zwischen den Platten und da läuft dann das Wasser durch quasi auf das Dekor des Tisches, des Brettspieltisches. Ist es bei euch gesichert, dass wenn da, sage ich mal, ein Getränk ausläuft, das ist ja durchaus auch gerade mit Kiddies, ne? Ich kenne das auch, wenn da mal ein Getränk ausläuft, dass das dann durch die Ritzen durchläuft unten rein oder habt ihr da irgendwie eine Sicherheitsmaßnahme?
Genau, also ganz komplett schließen kann ich es nie, weil die Platten müssen ja entnehmbar sein. Ne? Das heißt, ich muss die ja rausnehmen können. Bei uns ist das so in der Mitte, also die Trennung zwischen den Platten, da haben wir Zapfenverbinder. Das heißt, da greift ein Zapfen in den nächsten, so dass die Platten untereinander verbunden sind, ne? So dass wir die halt quasi fast komplett schließen können. Außerdem sind die Kanten Kunststoff beschichtet, also das ist halt, sagen wir mal, in der Breite gegeben, wo es natürlich mal passieren kann am Rand, wo die Platten dann entsprechend diesen, was du gerade als kleinen Spalt beschrieben hast, ne, da kann ich, wie gesagt, nicht 100% schließen, aber da ist das so, das würde maximal in die Falz laufen, also da, wo die Platten aufliegen, so dass da halt entsprechend das stehen bleibt. Ne. So, und ich sag das auch immer, die Frage hören wir natürlich auch öfter, so, wenn dir wirklich jetzt ein Glas Wasser umkippt, ne, das ist immer noch 100-mal mehr geschützt, als wenn du auf einem, sagen wir mal, nicht Brettspieltisch dein Spiel stehen haben würdest. Ne? Da wäre es wahrscheinlich sofort ruiniert. Also da, der Schutz ist ja definitiv gegeben mit den Platten. Ne? So, wenn dir natürlich in dem offenen, also ohne die Abdeckplatten, was umkippt, dann hast du ja das gleiche Problem. Aber das zu den Matten, wenn da was umkippt, haben wir auch alles schon getestet und selber schon gemacht. Ne? Die Matte kannst du, wie gesagt, rausnehmen, also komplett rausnehmen. Die ist nirgendwo verbaut. Die kannst du sogar in eine Waschmaschine packen. Das hält die aus. Also du kannst natürlich Feinwasch oder Schonung und so weiter, aber das geht. Also du kannst die, oder ich würde selber empfehlen, die von Hand abzuwaschen, ne? Aber das geht. Klar, wenn da Kaffee umkippt oder so, ne, das gibt wahrscheinlich dann auch auf Schwarz selbst einen Fleck, aber jetzt irgendwie nur einen Saft oder so, das könnte man auf jeden Fall, würde ich sagen, entfernt bekommen.
Jetzt gehe ich mal davon aus, das setze ich jetzt einfach mal voraus, Du hast bei dir zu Hause in deinem privaten Haus auch einen, oder in deiner Wohnung, auch einen Hühnisch-Brettspieltisch. Und jetzt wäre meine Frage, welchen hast du da stehen? Und welcher ist euer meistverkaufter, also welcher ist euer beliebtester Tisch?
Genau, um das kurz zu erklären, nochmal, eben auch schon mal gesagt, wir haben 5 Größen von quasi ganz groß, das ist der Koloss, der ist über 2 Meter lang, 1,40 Meter breit, bis zu dem jetzt neu ganz kleinen, den nennen wir Zwerg. Ja, bei uns in der Welt Hühne ist natürlich immer alles Koloss, Riese, das ist immer alles, der Name Riese ist so über allem hier quasi. Ne? Deswegen, und der Zwerg passt hier einfach super rein. Der Zwerg ist so eine Art Couchtisch. Der hat ungefähr die Abmaße von einer Europalette. Ne? Das ist so der kleinste. Ich selber habe einen Riese bei mir in der Küche, zum Beispiel im Moment, inklusive einer Sitztruhe, die nennen wir Knorre. Ne? Die beiden haben wir da, oder habe ich da stehen, im gleichen Dekor. Und da halt auch. Ne? Das ist halt so klar. Man natürlich selber zu Hause ein. Wir haben dann natürlich auch so, wie soll man sagen, pro Wohnung auch so ein bisschen Empfehlungen. Also klar, haben wir so kompaktere Größe, ist dann vielleicht eher dieser Riese. Der Thurse ist aber der meistverkaufte. Das ist so von der Größe und Abmessung eigentlich so der, sagen wir mal, der am meisten genommen wird, wo die Leute am meisten sagen, das passt mir am besten. Da brauchst du aber schon ein bisschen mehr. Da passt zum Beispiel in den Thurse, passen 6x3 Spielmatte rein. Also die, wie eben schon erklärt, auch schon auf dem Markt vorhanden war, im Markt. Genau, das Wort Thurse ist zum Beispiel ein altes germanisches Wort für Riese. Also da sind wir wieder. Ne? Und unser Thurtur, der zweitgrößte, das ist aus der Geschichte Jim Knopf, der Scheinriese. Na, das war damals die Figur. Das ist auch der Riese. Der will ein Riese sein, ist aber kein wirklicher Riese. Also das ist alles so in dieser Welt Hühne. Ne? Und das vielleicht nochmal zu dem Begriff Hühne. Wir wollten halt damals so, mein Bruder und ich, mit dieser ganzen Marke Hühne, wir wollten halt gern einfach was haben, so der Name, den fanden wir unverbraucht. Wir wollten aber auch was haben, was stark wirkt, was viel tragen kann, was wertig wirkt, was so, sagen wir mal, groß wirkt. Das war so der Ansatz mit diesem Begriff Hühne.
Ja, cool. Das habe ich mir tatsächlich am Anfang, wollte ich das eigentlich schon gefragt haben, dass ja Hühne wahrscheinlich hier von dem Hühne selbst kommt. Von daher super, super spannend. Ich hätte tatsächlich noch eine Frage, und zwar, wie steht ihr generell im Austausch auch mit Brettspielverlagen generell, oder ist das für euch gar kein Thema? Jetzt gerade wahrscheinlich, wenn es auf die Messe, auf die Spiel zugeht, kommen dann auch irgendwie Brettspielverlage aktiv auf euch zu und sagen, hey, wir haben hier einen Stand, Größe so und so, könnt ihr uns da irgendwie 10, 15 Tische zur Verfügung stellen, weil A, wir brauchen Tische und haben keine, und B, vielleicht für euch auch ein cooler Marketingkniff zu sagen, ne, wir stellen hier unsere coolen Spiele mit Miniaturen und was weiß ich was auf eben coolen Hühnetischen aus.
Genau. Ja, also Verlage einmal, ich hatte ja eben schon gesagt, ich selber war viele Jahre Erklärer bei Lookout. Ja, das würde ich sagen, sind alles gute Freunde. Wir seit vielen Jahren, ich war früher immer auf der Spiel oder Bremer Spieletage und. Da habe ich selber halt auch Spiele für Lookout erklärt. Ne? Damals noch die Kolonisten. Ich weiß bis heute nicht, wie wir das gemacht haben, auf der Spiel in Essen die Kolonisten erklärt, aber hat irgendwie funktioniert. Oder Agricola und so weiter. Ne? Nein, das nochmal mit dieser Vermietidee, das ist dann ja langsam gewachsen, genau über diese Kontakte. Weil man dann irgendwann ja auch so ein bisschen anfänglich so in der Branche so vernetzt war. Das ist dann weiter gewachsen, vielleicht auch bedingt dann durch dieses Wachstum von Hühne mit. Und da irgendwie, du weißt selber, das ist alles irgendwie eine riesengroße Familie. Man kennt sich, man lernt sich kennen. Das sind ja auch alles kurze Wege auch auf diesen Messen. Und dann haben wir zum Beispiel seit Jahren da mit dieser Vermietung von Tischen haben wir gute Kooperationspartner. Als Beispiel fällt mir Strohmann Games ein. Marcel holt für die Spiele in Essen seit Jahren immer eine bestimmte Anzahl an Hühnetischen. Oder jetzt gerade zum Beispiel, um mal weg von der Spiel zu gehen, die Spiel doch in Dortmund, da haben wir auch in der offiziellen Fläche, ich glaube 14 Tische oder so, ausstellen dürfen. Ne? Das geht aber dann auch weiter bis zu einzelnen kleineren Verlagen, wie Syndicate Games, jetzt zuletzt Timon zum Beispiel, der hat auf mehreren Veranstaltungen, Hamburger Spielemesse und so weiter, hat er immer einen Tisch mit dabei. Ne? Oder. Ne? Das ist so, wächst dann halt. Und dann, wir haben diverseste Verlage schon ausstatten dürfen. Wir haben auch schon komplette, wie eben schon erklärt, Einzel-Event. Flohmärkte, also Brettspiel-Flohmärkte, Tabletop-Veranstaltungen haben wir schon ausgestattet oder. Wir haben natürlich darüber hinaus auch bei etlichen Händlern, haben wir natürlich auch Hühnetische stehen, auch so ein bisschen als Anlaufpunkte. Etliche von denen haben wir auch zum Beispiel auf unserem Webshop aufgelistet, so dass wir auch den Kunden sagen können, fahr mal da und dahin, zum Beispiel nach Köln, guck dir da mal vor Ort einen Tisch an, weil wie eben schon gesagt, wir sitzen hier leider nicht so ganz am Nabel der Welt, das ist so ein bisschen abgelegen hier. Ja, das ist so, trotzdem haben wir die verteilt. Wir haben sogar in Wien in einem Spielecafé haben wir Tische stehen, ne, und so weiter. Also so ein bisschen gestreut, dass man da entsprechend die Leute auch mal hinsenden kann. Und das ist ja auch wieder Win-Win, auch für die Händler dann entsprechend. Das machen wir auch immer gerne, dass wir da so entsprechend Kooperation machen. Das hat eigentlich schon angefangen mit dem Kickstarter. Da kamen schon die ersten damals auf uns zu. Das geht bis heute so.
Cool.
Und das hat ja auch den Vorteil, auch für die Händler oder für die Cafés dann, die entsprechend dann auch, ja, sagen wir mal, den Mehrwert auch bieten können für die Kunden dann. Ne?
Absolut, ja. Und eine Frage, die wir tatsächlich jetzt, die hat sich irgendwie als Standardfrage in den Interviews, die wir jetzt gemacht haben in den letzten Monaten, immer wieder etabliert. Jetzt, ne, klar, ihr seid jetzt kein klassischer Brettspielverlag, aber was natürlich in der Brettspielindustrie gerade ein sehr kontrovers diskutiertes Thema ist, ist alles rund um AI. Ne, ob das jetzt in Anleitungen ist oder in Bildern oder alles, was dazugehört. Nutzt ihr denn in eurem Design oder in dem Prozess generell, ist da AI mit im Spiel oder genau, wie steht ihr als Firma da generell dazu? Weil also das wird schon durchaus, wir haben es jetzt auch in den Interviews gemerkt, jeder hat irgendwie gefühlt eine andere Meinung und gerade in der Brettspielbubble wird es ja schon sehr kontrovers diskutiert aktuell.
Ja, da hast du recht. Das gibt ja auch vielfach auch echt Kritik. Ne? Also ich kann nur sagen, wir haben ja unsere Illustration, unseren Hühne, ne, mit seinem Sidekick, das ist das Hühnchen. Ne? Die kommen auch original von Dennis Lohausen. Also die sind von Hand oder natürlich mit Photoshop-Unterstützung, aber die sind von Hand von einem echten Menschen gezeichnet. Da bleibe ich auch bei. Ne, aber klar, sage ich auch ganz ehrlich, wenn wir mal ein Posting bei Instagram machen oder mal irgendwie ein Bild nachbearbeiten oder so, dann nutzen wir das auch. Da bin ich auch ganz ehrlich. Also das, wenn wir jetzt Posting hier, wir haben zuletzt zum Beispiel unseren Hühnetag, das ist so ein Tag der offenen Tür, machen wir hier einmal im Jahr auch Abverkauf von B-Ware und so. Ne? Dann lässt man natürlich, sag mal, ein Bild des Lagers mal anpassen oder so. Ne? Da bin ich auch offen für. Ich finde, das muss ein gesundes Mittelmaß sein. Der Mensch muss immer noch im Vordergrund stehen, entscheiden und kontrollieren dürfen. Oder nicht dürfen, sondern müssen. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Das ist gerade im grafischen Bereich natürlich ein großes, großes Thema. Betrifft nur so am Rand, würde ich sagen. Also die klassische Anleitung, da haben wir immer noch Fotos klassisch und Texte geschrieben. Also das ist noch so ein bisschen oldschool vielleicht.
Ja, ich finde es gut, da so einen entspannteren Umgang damit zu haben. Ich weiß nicht, ich finde es immer wenn es in Extremen ausartet, finde ich es irgendwie seltsam. Also immer, wenn so eine komplette Ablehnung ist oder wenn eine komplette Befürwortung dafür da ist. Es gibt halt für alles so seinen Anwendungszweck und seinen Grund. Und sich damit auseinanderzusetzen und ja, es nicht komplett abzulehnen, aber auch nicht komplett befürworten, sondern für den richtigen Zweck vielleicht zu verwenden oder wenn es nicht anders geht oder wenn man sich da Dinge vereinfachen kann. Ich meine, wir haben auch völlig absurde Sachen ja schon gehört und erlebt. Sowas wie, ja, Spiele, die ihre oder Spielhersteller, die Mechaniken erstellen lassen oder planen lassen von AI und so. Immer wenn es so an so Grundfunktionalitäten geht, dann finde ich es so ein bisschen seltsam, aber muss halt auch jeder mit umgehen, wie er das denkt.
Ja gut, nochmal auf Hühner bezogen, also wir sind und bleiben halt ein handwerkliches Produkt, das auch letztendlich von Menschen mit Maschinenunterstützung natürlich, aber das von Handwerkern gebaut wird, ne, und letztendlich auch, wie soll man sagen, zum Beispiel, wenn wir unsere Seitenelemente, die werden von Hand verleimt. Also das ist auch wirklich Handarbeit in dem Sinne. Ne? Und da bleiben wir auch bei, klar, das kann keine KI machen. Ne? Funktioniert das in unserer Welt natürlich ein bisschen anders als reine, sagen wir mal, Verlagstätigkeit oder redaktionelle Tätigkeit. Ja, bei uns ist vielleicht eher dann so, wie eben schon gesagt, wenn überhaupt dann im Bereich Marketing oder Texterstellung, aber das habe ich ja auch jetzt nicht im Vordergrund. Ne? Es ist und bleibt ein Produkt, das hier im Vordergrund steht. Ne? Also ein gebautes Produkt. So.
Jetzt habe ich die letzten Jahre, die ich mich mit diesem Thema Brettspiel beschäftige und auch intensiver damit beschäftige, habe ich gelernt, es macht keinen Sinn, jemanden zu fragen, ob er genug zum Spielen kommt, weil man nie genug zum Spielen kommen kann. Aber schaffst du es denn noch bei all dem, was du da auch aufgezählt hast, in den letzten über eine Stunde erzählt hast, schaffst du es überhaupt noch zum Spielen zu kommen, dass du sagen kannst, okay, dieser Brettspieler in mir, der ist noch existent und der ist noch da und ich kann ihn ausleben, oder fehlt dir das manchmal?
Sag mal so, solange es Hühner gibt und weitergibt, muss der Brettspieler auch noch bleiben. Da werde ich auch alles für tun. Und klar, das kennt ihr auch. Natürlich wünscht man sich immer mehr oder auch mehr Zeit dafür zu haben. Bei den ganzen Themen, die man alle so hat, wird das natürlich immer schwieriger. Ja, aber bei mir ist das so, ich habe mir einfach so, sagen wir mal, feste Eckpfeiler so eingerichtet im Monat. Als Beispiel haben wir einen festen Termin von unserem Spieletreff hier. Das ist so ein größerer sogar Verein hier, wie eben schon gesagt, hier in Lingen im Emsland. Ja, da sind wir, also da haben wir jeden dritten Freitag im Monat ein großes öffentliches Treffen. Da kann jeder hinkommen. Das ist so ein bisschen so ein heiliger Termin, der auf jeden Fall immer steht. Ja, und dann haben wir natürlich aus unserer, sagen wir mal, privaten, kleineren Spielgruppe, da gibt's fixe Termine, oder wir haben auch so eine darüber hinausgehende feste Gruppe. Eins unserer völligen Lieblingsspiele ist Lord of Waterdeep, kommt jetzt auch endlich auf Deutsch nach langer, langer Wartezeit. Nein, das ist so, da haben wir auch so eine, die nennen wir Lords-Gruppe, da kehren wir halt regelmäßig zusammen. Ne? Das musst du auch behalten, finde ich. Ne? Bei all dem Wahnsinn muss das auch irgendwann nochmal so ein bisschen, ja, muss bleiben, sonst wäre das alles schade. Ja, und dann natürlich, wie ihr das eben schon gehört habt, so über das hinaus ist man natürlich ein bisschen auch in der Branche vernetzt und hier und da ergeben sich da auch immer mal wieder Möglichkeiten, ne, wo man dann entsprechend dann auch mal endlich mal wieder zum Spielen kommt. Aber ja, wird man gerne mehr machen. Und wie auch wir alle das kennen, haben wir auch alle, glaube ich, mindestens ein Zehntel der Spiele im Hintergrund, wenn nicht sogar die Hälfte, die man irgendwann nochmal spielen möchte oder sich selber manchmal fragt, wann wird das eigentlich mal alles machen oder mal dazu kommen.
Ja, so geht es uns ja auch, wenn man ehrlich ist. Ne? Wir haben ja auch beide Jobs, die uns voll auslasten, Family. Und deswegen, wir versuchen auch immer, es mindestens einmal pro Woche irgendwie zu schaffen. Und wenn wir irgendwas anderes verlegen müssen, das wird erstmal auf jeden Fall priorisiert. Von daher kann ich gut nachempfinden. Jetzt haben wir ja viel so ein bisschen über die Vergangenheit, die Entstehung von Hühner gesprochen, auch so ein bisschen über die Gegenwart. Du hast ein paar Zahlen genannt. Vielleicht, wenn wir mal so ein bisschen abbiegen in Richtung Zukunft, so wo möchte denn Hühner eigentlich hin, so in strategisch gesehen in den nächsten, ja, sagen wir mal so 1 bis 3 und dann vielleicht auch 3 bis 5 Jahren. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt, ich meine, die Industrie ist so schnelllebig, ob überhaupt so weit schon denken könnte. Das wäre so der erste Teil der Frage. Und da so mit einhergehend, habt ihr denn so Produktideen, die euch reizen, wo ihr sagt, da arbeitet ihr gerade dran, da kommt vielleicht neuer Stuff bei Hühner in den nächsten Monaten, ein neues Tischmodell, oder du hast ja auch schon angesprochen, dass ihr auch an Produkten arbeitet, die jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Tisch sind, sondern eine Bank oder irgendwie vielleicht ein Brettspielregal oder so. Habt ihr da schon irgendwas, wo du mit uns teilen kannst?
Genau, also grundsätzlich, wie eben schon ein paar Mal erklärt, das Grundprodukt, der Spieltisch, der soll auf jeden Fall so bleiben. Das ist ein ehrliches, abgerahmtes Produkt, das funktioniert. Das werden wir auch nicht grundlegend ändern. Ja, das haben wir jetzt, das ist ja auch ein bisschen der Erfolg von dieser ganzen Geschichte. Also da werde ich grundsätzlich gar nicht rangehen. Wo ich gerne und auch wo was kommen wird, wo ich gerne hindenken will, ist so Zubehörelemente, das erweitern. Ja, aber wie ihr das eben schon gehört habt bei mir, ich mache ja Hühne in dem Sinne auch noch on top zu meinem quasi normalen Job. Ja, also Hühne ist ja nicht meine alleinige Firma. Deswegen eine Neuentwicklung, zum Beispiel von einem neuen Tischgröße, wie jetzt diesen Zwerg, das einzuführen mit allem, mit Fotos machen, Webshop und so weiter, das ist allein schon immer zusätzlich ein bisschen Aufwand. Ja. Aber klar, gehört dazu. So, und da sind wir auf jeden Fall jetzt dran, auch schon seit langer Zeit am Zubehörteilen. Wir werden viel zum Beispiel gefragt nach Kartenhaltern oder sagen wir mal Elementen, die diese Welt ergänzen, also diese Tischwelt dann. entsprechend da wird auf jeden Fall was kommen in nächster Zeit. Auch diese Anbauelemente oder diese Zubehörelemente, die wir schon haben, wie zum Beispiel diese eingehängten Schienenelemente, da wollen wir Erweiterungen, die da rauf wieder aufbauen. Ne? Da sind wir. Dann, was vielfach auch gefragt wird, eine Lösung, wo man die Abdeckplatten lässt, wenn die dann entsprechend entnommen sind. Da arbeiten wir auch an einer Lösung. Da kommt auch auf jeden Fall was. Das ist auch vielfach gefragt. Ja, und dann Thema Regal. Da haben wir sogar schon einen Prototypen gebaut. Ne? Haben wir auch vielfach schon Nachfrage gehabt. Halt einfach in dem gleichen Dekor dann entsprechend ein Regal. Ne? Auch das. Aber nochmal, das ist so, bis du dann das wirklich baust und dann wirklich auch mal testest und so, das ist nicht mal eben so schnell. Ne? Mhm. Das kostet dann doch ganz schön Kraft und Zeit, da an all diesen Themen immer parallel so dran zu bleiben. Plus dann um die Messen kümmern und so weiter und so fort.
Klar. Ja, dafür seid ihr halt auch einfach eher noch ein, sag ich mal, ein kleineres bis mittelständisches Unternehmen. Aber kannst du schon so sagen, so von der strategischen Ausrichtung her ist schon so das Ziel, weiter wachsen, ist wahrscheinlich sowieso das Ziel, aber so von der strategischen Ausrichtung her, kannst du was dazu sagen? Das wollt ihr wirklich so der Marktführer in dem Bereich werden oder siehst du euch schon noch weiterhin so als Nischenplayer oder wie ist da so eure Strategie?
Also ich würde mal sagen, generell behaupte ich jetzt mal, ohne dass ich genaue Zahlen von Mitbewerbern kenne, ist das Produkt Brettspieltisch innerhalb der Welt, Brettspielbranche, würde ich mal sagen, sowieso ein Nischenprodukt. Ne? Oder sagen wir mal anders, ich glaube, die Absatzzahl, die mögliche, die ist endlich. Ne? Die ist jetzt nicht beliebig skalierbar, ne, dass man das bis ins Unendliche weiterführen könnte. Ne? Ich bin gut zufrieden mit den Zahlen, die ich eben euch auch mal so grundsätzlich genannt habe. Ne? Im Moment, das sage ich auch offen und ehrlich dazu, jetzt gerade so seit Jahresanfang, ist die ganze Grundsituation um uns alle herum natürlich schwierig. Ne? Wir sind nun mal in einer der größten Rezessionen Deutschlands seit überhaupt im Krieg oder seit langer Zeit. Und das merkt man. Also merken wir auch, ganz klar. Ne? Die Leute halten natürlich ihr Geld zusammen, halten auch zurück, auch mit Entscheidungen. Wir hören ganz viel Interesse. Ne? Aber natürlich wird dann auch mal nach Rabatt gefragt, völlig normal. Oder wird auch mal gefragt, wie geht's weiter? Ne? Macht ihr weiter? Ich kann nur sagen, wir machen weiter. Mühle wird es auch weitergeben. Ne? Auch so als Produkt wird das weitergeführt. Ja, und da, also auf der Ebene, das ist quasi sichergestellt, ne? In welche Richtung das geht, auch da so vom Produkt her, wie eben schon erklärt, das ist, glaube ich, auch nicht unendlich erweiterbar, jetzt rein von dem Tisch, ein Tisch bleibt ein Tisch. Ne? Wir können bestimmt noch andere Elemente andenken, aber ich wiederhole es noch zum vierten Mal, unser Erfolg, glaube ich, da bei Hühner bisher ist, dass wir in diesem Raster bleiben und dass wir halt da auch quasi eine Konzeptlösung entwickelt haben und liefern können.
Ja, das ist bestimmt gerade keine einfache Zeit, das kann ich mir vorstellen. Weil wenn wir mal ganz ehrlich zu uns allen sind, so ein Brettspieltisch ist halt ein Luxusprodukt. Das ist halt was man sich kauft, also nicht kauft, weil man das jetzt unbedingt braucht, sondern weil man will und weil man sich was gönnen möchte oder weil man sehr tief in diesem Hobby steckt. Und das ist natürlich immer so ein Punkt, wenn wirtschaftliche Zeiten nicht so gut sind, hast du ja gerade erklärt, dann halten die Leute ihr Geld zusammen und ja, dann ist vielleicht sowas wie ein Brettspieltisch nicht das Erste, woran man denkt, wenn man sich was kaufen möchte.
Ja, das glaube ich auch. Ne? Und das, wenn wir mal die verrückte Welt um uns herum betrachten, ne? Was im Moment so auf uns alle einprasselt, im Osten wie im Westen, wie überall, ne? Plus all diese ganz politischen Wege so überall. Ne? Das ist schon, kann man ja auch alles irgendwo nachvollziehen. Ne? Natürlich geht erstmal, muss man sehen, dass man zur Arbeit kommt, dass man auch Sprit im Tank hat, so ungefähr. Ne? Und auch so alles Normale quasi bezahlen kann. Da ist natürlich, verstehe ich auch alles, ein Brettspieltisch, genau wie du das gerade gesagt hast, Lars, ganz hinten an von der sagen wir mal, Nötigkeit, ne? Notwendigkeit. Aber ja, klar, das merken wir auf jeden Fall im Moment. Ne? Und dazu, Sommer ist jetzt auch nicht die klassische Brettspielzeit, das wissen wir auch alle. Ne? Also der Winter- oder Herbstzeit ist bei uns definitiv auch so von den Zahlen, merken wir definitiv einen Unterschied. Ne? Und mit weitem wichtigsten Abstand oder am wichtigsten auf jeden Fall ist diese Phase Spiel und dann auch die ganzen Messen im Herbst, so generell diese ganze Zeit und danach dann. Das merken wir auf jeden Fall jedes Jahr.
Ja, das kann ich verstehen. Jetzt fand ich fand das gerade sehr schön, als du gesagt hast, dass ihr Nischenprodukt oder dass das Produkt Brettspieltisch eher eine Nische ist, weil unser Podcast durch seine Fixierung auf kooperative Brettspiele ist ja auch eine Nische, wenn man so möchte. Es ist eine treue Nische und wir haben ein super Publikum, gar keine Frage, aber es ist eine Nische. Aber wir haben auch so eine Frage, die wir gerne unseren Gästen stellen und wir haben dir vorher nichts gesagt, wir haben dich nicht vorbereiten lassen, deswegen überfalle ich dich jetzt einfach mal damit. Kannst du oder kennst du und spielst du gerne kooperativ und was sind so deine Lieblingsspiele in dem Bereich?
Ja, ich habe mir natürlich gedacht, dass so eine ähnliche Frage kommt, ne? Aber ja, um das direkt zu beantworten, ohne dass ich jetzt hier irgendwie das im Vorteil ziehen will, aber ich liebe kooperative Spiele, allen voran mit weitem Abstand bei mir persönlich Eldritch Horror, ne, bei uns im Bereich definitiv ganz weit vorne. Wir lieben das, gerade mit dieser, sagen wir mal, mit diesem Background von früher aus Jugendzeiten. Das hat ja nun mal einen hohen Rollenspielanteil in dem Sinne. Du entwickelst ja wie einen Rollencharakter quasi deinen Spieler, ne, oder Spielerin. Genau, und in dieser ganzen Welt würde ich sagen, da auch so Arkham Horror haben wir ganz viel gespielt früher. Ne. Das ist ja auch alles so eher ein bisschen klassischere mittlerweile kooperative Spiele, aber ganz klar ganz weit vorne. Ne. Und ich persönlich liebe Robinson Crusoe. Das ist auch alle, auch damals hier diese Schatztruhe und diese ganzen Erweiterungen, die haben wir wirklich aufgesaugt, die ganzen einzelnen. Mittlerweile gibt's ja da auch Deluxe-Editionen und so weiter, wunderschön, aber das ist so auch ganz weit vorne. Also die würde ich auf jeden Fall, aber noch weiter vorne, wie gesagt, Eldritch Horror, das war immer so, ne, auch von dieser ganzen Atmosphäre und so weiter. Knüppelhartes Spiel, keine Frage, also vom Schwierigkeitsgrad, aber macht Spaß, immer wieder. Ne? Und auch gerade dieses Abtauchen, da sind wir auch wieder bei diesen Themen, die wir eben schon hatten. Ne? Also wirklich auch lange am Spieltisch sitzen, auch mal speichern können und auch wirklich auch mal, ja, zum Beispiel aufstehen können während 9 Stunden Average oder sowas. Ne? Da haben wir viel gespielt, auch mit unserem, sagen wir mal, unserer Gruppe damals.
Ja, dieses Cthulhu-Thema, das lieben wir beide auch sehr. Wir tun uns beide ein bisschen schwer mit Eldritch Horror, aber dazu könnt ihr gerne mal unsere Folge nachhören, liebe Zuhörerinnen. Aber dieses Grundthema, dieses, also gerade dieses Lovecraft-Thema, dieses Cthulhu-Ding, es ist halt thematisch einfach wunderschön und viele setzen es auch sehr gut um, weil es sich auch, glaube ich, ganz gut anbietet, daraus fantasy-technisch was Gutes zu bauen. Kann ich komplett verstehen.
Kann ich auch bestätigen, genau.
Alright, also wir sind, glaube ich, so unsere Liste haben wir jetzt abgeackert, in Anführungszeichen. Nee, Spaß. Wir haben ja schon, bevor wir ins Interview reingegangen sind, haben wir ja schon gesagt, Adrian, dass jetzt die Intention nicht war, dass wir hier ein Frage-Antwort-Spiel machen, sondern einfach ein bisschen locker quatschen. Ich denke, das haben wir jetzt fast 1,5 Stunden oder gleich über 1,5 Stunden gemacht und ja, hat auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob du unseren Zuhörenden noch irgendwas mitgeben willst. Was wir auf jeden Fall machen werden, ist, dass wir den Link zu eurer Homepage und zu eurem Webshop auf jeden Fall in die Shownotes mal mit reinhauen und da auch einfach unsere Leute von unserer Community nur ja einfach mal empfehlen können, da auch auf Messen mal auf euch zuzugehen, euch die Tische mal anzugucken, weil, wie du es gesagt hast, ne, es ist ein Investment und das trifft man wahrscheinlich nur 1-2 Mal im Leben und dann diese Tische einfach mal hautnah zu erleben und sich die mal anzugucken und dann auch zu erleben, okay, ist das was für mich oder ist es das nicht? Das ist, denke ich, ja auf jeden Fall was wir auf jeden Fall empfehlen können. Aber ich weiß nicht, vielleicht hast du noch irgendwie ein paar letzte Worte, bevor wir abschließen für heute.
Ja, ich sage auch danke, schönes Gespräch, kam mir gar nicht so lang vor, hat Spaß gemacht, aber auch da, ja, ich kann das auch nur wiederholen, also kommt vorbei, kommt in unsere Ausstellung, das ist immer viel besser oder auch auf den Messen vor allem, ist viel besser vor Ort, sich das Ganze mal anzusehen, jetzt im speziellen Fall auf einem Brettspieltisch, wenn Interesse da ist, ne? Und also viel besser als im Netz nur ein buntes Bildchen sehen. Wir sind als nächstes auf dem Spielefest in Wien, das hatte ich eben schon gesagt. Ja, auch da, auch an die österreichischen Freunde hier gerne vorbeikommen. Da sind wir auch direkt im Eingangsbereich unten. Wie gesagt, starten die ganze Messe mit den Tischen aus. Ja, und sonst gerne, wenn Interesse ist, meldet euch auch per E-Mail oder welche Wege auch immer, Instagram und so weiter. Ne? Wir sind da und wir machen auch weiter. Wir haben auch Bock drauf. Genau. Einladung an euch beiden noch, wenn ihr Lust habt, ne? Auch gerne mal hier vorbeikommen. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich ein etwas weiterer Weg. Ansonsten spätestens auf das Spiel, lass uns treffen, lass uns mal quatschen und lass uns das mal ein bisschen Revue passieren lassen. Würde ich mich sehr freuen.
Das werden wir auf jeden Fall annehmen. Gerade, also wir müssen mal quatschen, ob wir vielleicht tatsächlich auch mal uns auf den Weg machen, aber auf das Spiel werden wir uns auf jeden Fall sehen.
Da haben wir auf jeden Fall mal unsere gesamte Auswahl dabei und auch in Halle 3 sind wir jetzt seit ein paar Jahren da ein bisschen traditionell auch immer zusammen mit Lookout. Wir hatten früher Gemeinschaftsmessestand. Mittlerweile haben wir den getrennt. Also wir haben einen eigenen Messestand, Lookout direkt daneben, verbunden miteinander. So, da findet man uns immer schnell. Also kommt gern vorbei.
Und wenn ich euch nur missbrauche, um mich mal irgendwo hinsetzen zu können, was ja etwas ist, was auf der Spiel ein bisschen ja, begrenzt ist an Möglichkeiten, einfach mal zu sitzen.
Sehr gerne, das ist kein Problem.
Dann vielen Dank, Adrian, für dieses tolle Interview und das Gespräch. Und an alle Zuhörerinnen, die sich das hier bis jetzt angehört haben, vielen Dank fürs Zuhören. Und wie ihr merkt, aus unseren Diskussionen auf dem Discord-Server entstehen dann so interessante Gespräche und Interviews. Und an der Stelle nochmal danke für ja, die Möglichkeit und die Intention, dass ihr uns überhaupt auf die Idee gebracht habt, dieses Gespräch zu führen. Und damit übergebe ich an dich, Kai, für die letzten Worte.
Alles klar, ja. Vielen Dank auch nochmal von mir, Adrian, an dich, dass du dir jetzt über anderthalb Stunden Zeit genommen hast. War, wie du gerade schon gesagt hast, war super kurzweilig, ging extrem schnell rum und vielleicht machen wir ja irgendwie nach Essen nochmal eine Rekalibrierungsfolge oder so, wenn wir auch Tische mal in der Hand gehabt haben. Und ja, von daher auch nochmal, wie gesagt, großes Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe, wir konnten ein bisschen Einblick geben, auch an unsere Community rund um Hühne, rund um das Thema Brettspieltische und ja, dann will ich gar nicht weiter um den heißen Brei reden und sage danke, dass alle bis zum Ende wieder mit dabei waren. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Ciao.